Ja, herzlich willkommen. Super, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Herzlich willkommen bei der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße. Bei dem Abend, der sich um Utopia oder Auschwitz dreht. Und ich wollte daran erinnern, dass genau vor 44 Jahren es genau um die Zeit ein ziemlich aufregendes Wochenende und Wochen gab in Deutschland. Am 2. April 1968 hat ein gewisser Andreas Bader und eine gewisse Gudrun Enslin einen Brandanschlag auf ein Kaufhaus, auf das Kaufhaus Schneider in Frankfurt verübt und hat damit den Anfang gesetzt von einer langen Serie von Anschlägen und auch für das, was man später als die RAF gekannt hat. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King ermordet und am 11. April, es war ein grüner Donnerstag, wie heute, wurde Rudi Dutschke angeschossen und damit für viele Jahre aus dem Verkehr gezogen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten.
Kann man sagen.
Danach hat sich ein sehr intensives Wochenende entspannt. Eines der intensivsten, was Demonstrationen und was bundesweit, was Demonstrationen und was Auseinandersetzung mit der Polizei betrifft, über die Ostertage. Und das war nur der Anfang. Viele andere Auseinandersetzungen sollten folgen. Zum Beispiel 5 Jahre später, der sogenannte Blutige Mittwoch, in einer Straße, die wir alle ganz gut kennen, den Kettenhofweg. Da haben hat der revolutionäre Kampf ganz vorneweg mit Joschka Fischer und seiner berühmten Putztruppe eine der wenigen Schlachten gegen die Polizei geschlagen, wo die Demonstranten, die Hausbesetzer, die Aktivisten als zumindest einen symbolischen Sieg hervorgebracht haben, der Polizei entrungen haben, vielleicht ähnlich nur vergleichbar mit dem Tegeler Weg einige Jahre zuvor in Berlin. Wie gesagt, Joschka Fischer war ganz vorne mit dabei damals. Es war ein Kettenhofweg, in dem nur kurz zuvor Andreas Bader, Raspe und Mainz in einem Parkhaus festgenommen worden sind.
Das stimmt nicht, entschuldige. Ja? Das war am Hessischen Rundfunk oben.
Ah, okay, sie wurden am Hessischen Rundfunk festgenommen. Aber nur wenige Jahre später hat dann dieser Joschka Fischer es war kurz nach dem Tod von Ulrike Meinhof, Zweifel an der gesamten linken Guerilla-Strategie zum ersten Mal angemeldet. Es war 1976 und es war nur kurz vor dem im Sommer 76 eine LA-Maschine auf dem Weg von Athen nach Frankfurt entführt wurde und nach Entebbe in Uganda umgeleitet wurde. Dort sehr willkommen gehießen wurde durch einen notorischen Diktator und berüchtigten Diktator Idi Amin. Die Entführer waren von der PLO, aber auch Winfried Böse und Brigitte Kuhlmann aus Frankfurt, zwei Aktivisten der revolutionären Zellen. Und die haben dort erstmal alle Juden und Israelis von dem Rest der Passagiere separiert und in der Flughafenbaracke untergebracht. Der Rest der Maschine durfte weiterfliegen. Und die wurden dort gefangen gehalten und ja, mit Unterstützung vom Regime von Idi Amin. Das ging nicht lange gut. Die israelische Armee hat mit nur 29 Mann innerhalb von 35 Minuten am nächsten Tag alle befreit. Die halbe ugandische Luftwaffe zum Stilllegen gebracht. Das ist eigentlich so fast ein Plot, der Quentin Tarantino, glaube ich, ganz gut gefallen hätte. Aber man kann, glaube ich, von einem Wendepunkt sprechen in der Bewegung, nennen wir sie, die wir heute unter anderem mal 68er nennen, aber darauf werden wir vielleicht nochmal zurückkommen. Und dieser Wendepunkt hat zu vielen geführt, unter anderem zu Splits in der Bewegung und an deren Ende, an deren langen, langen Ende auch sowas stand wie der 99er Parteitag der Grünen, wo sich wiederum Joschka Fischer dann mit Farbbeuteln hat bewerfen lassen für sein Ja zum Serbien-Einsatz. Und das Buch, um das es heute Abend hier geht, Utopia und Auschwitz, überbrückt diese lange, lange, mittlerweile sehr lange Geschichte in einem extrem spannenden Art und Weise. Es ist sehr aufregend geschrieben, das nur mal so vorab. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, unter anderem deswegen wollen wir es unbedingt euch vorstellen. Und es zeichnet eben halt diese Frage nach, wie es dazu kommen konnte, dass ein Joschka Fischer sich mit Farbbeuteln bewerfen hat lassen für seinen ja zu einem militärischen Einsatz, während andere aus der linken Bewegung einen ganz anderen Weg gegangen sind, den wir auch alle kennen. Und vielleicht in anderen, wenn wir es mal genau, ähnlichen oder ans anderen Sackgassen gelandet sind. Darum soll es heute Abend gehen, darüber wollen wir heute Abend diskutieren und ich freue mich sehr, 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 dass es uns gelungen ist, den Autor des Buches Utopia Auschwitz, Germany's 1968 Generation and the Holocaust heute Abend zu uns zu bekommen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Hans Gundnani aus London heute gekommen ist und bei uns sein wird. Dankeschön. Ganz kurz zur Person, zu den Personen, die heute Abend sind. Also zunächst zu Hans Gundnani. Hans Gundnani hat Philosophie und Germanistik in Oxford studiert, dann Journalismus an der Cambridge University, an der Columbia University in New York. War dann 1999 bis 2000 Korrespondent für den Observer und er hat mir gerade erzählt, dass er in der Tat 1999 bei besagten Grünen Parteitag dabei war. Hans Gundnani schreibt heute unter anderem für den Guardian und die Literaturbeilage der Times und er ist redaktioneller Direktor für das European Council of Foreign Relations, dem unter anderem auch Joschka Fischer als Council-Mitglied angehört. Ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen. Dann freue ich mich sehr, bei uns auch begrüßen zu können noch Magnus Klaue. Magnus Klaue sitzt hier an der linken Ecke. Magnus Klaue hat Germanistik, Philosophie und Filmwissenschaft studiert und war von 2003 bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU, hat über Else Lasker Schüler promoviert und ist seit 2011 bei der Jungle World im Lektorat und im Dossier und den einen Link, den es da gab, ich habe vor 2 Jahren das Buch Utopia Auschwitz durch eine Übersetzung, deren Herkunft noch nicht so ganz geklärt ist, wie wir heute Abend festgestellt haben, im Dossier der Jungle World bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, heute Abend für uns hier Magnus Klaue auch. Und last but not least, ein Nachbar von der SIX, Jürgen Roth, wohnt hier um die Ecke im Gallus, ist einigen von euch wahrscheinlich bekannt. Und ich sollte sagen, er kommt zwar aus dem Gallus, ist aber kein Frankfurt-Fan, aber ich sage nicht, was für ein Fan er deswegen trotzdem ist. Ja, er ist freier Autor, schreibt für sehr viele unterschiedliche Zeitschriften, unter anderem hat für die Jungle World geschrieben, die Junge Welt und für die Konkret und vieles andere mehr. Ja, wir wollen jetzt... Ja, Dankeschön. Wir wollen das jetzt so machen, dass ich zunächst mal Hans Gundnani Gelegenheit geben will, ein bisschen was über sein Buch zu erzählen. So 15 Minuten, 20 Minuten. Und dann gebe ich das Wort an Magnus und an Jürgen. Ihr könnt aber auch, ihr seid aufgefordert, jederzeit zwischendurch noch irgendwelche Fragen zu stellen, wenn es zunächst mal irgendwie Verständnisfragen gibt. Und dann später, wenn wir einmal durch die Runde durch sind, könnt ihr natürlich jederzeit irgendwelche Fragen stellen, Diskussionsbeiträge, Statements machen und so weiter. Es wäre schön, wenn ihr dazu Lust habt. Okay, jetzt aber zunächst Hans Gundnani.
Danke. Danke für die Einladung, sehr nett in Frankfurt zu sein. Und danke auch für das Kommen. Es freut mich, dass so viele Leute, vor allen Dingen so viele junge Leute, Interesse haben an diesem Thema. Ich bin daran gewöhnt, dass nur 68er selbst, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Insofern freut es mich. Also ich möchte ein bisschen zu der Geschichte der Studentenbewegung erzählen, insbesondere die Studentenbewegung in Frankfurt, da wir eben in Frankfurt sind, und kurz den Inhalt meines Buches vorzustellen. Die Hauptthese des Buches ist im Grunde genommen, dass die Studentenbewegung, die Neue Linke, die 68er, dass es eine sehr komplexe Bewegung war. Also es wird oft ganz pauschal von den 68ern gesprochen. Ich glaube aber, dass es eigentlich verschiedene Strömungen gab innerhalb der Studentenbewegung, insbesondere zwei Strömungen, die jeweils ein ganz anderes Verhältnis hatten zur NS-Vergangenheit und die beide dann die Politik der rot-grünen Regierung zwischen 1998 und 2005 und insbesondere die Außenpolitik der rot-grünen Regierung beeinflusst haben. Die erste Strömung, das ist die bekannte Strömung, die von der Studentenbewegung in den 60ern über die Straßenmilitanz in Frankfurt zum Beispiel und über den Terrorismus in den 70ern bis zu Joschka Fischer führt. Und in dieser Strömung war Vergangenheitsbewältigung eben ein sehr großes Thema. Das waren Leute, die sehr bewusst waren, dass sie sozusagen die Kinder der Mörder waren, wie Rainer Langhans, einer der Mitglieder von der Kommune 1, diesen Ausdruck benutzt, als ich ein Interview mit ihm gemacht habe. Die wollten Deutschland dazu zwingen, sozusagen sich mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Paradoxerweise aber kam genau aus dieser Strömung auch eine Unterströmung des linken Antisemitismus, den wir vielleicht nachher ein bisschen mehr in der Diskussion diskutieren können. Entebbe wurde schon erwähnt, dieses Thema linker Antisemitismus ist auch wieder heute aktuell nach dem Gedicht von Günter Grass, der gestern veröffentlicht worden ist. Wie gesagt, das können wir vielleicht nachher weiter diskutieren. Aber es gab auch eine zweite Strömung, die nicht so bekannt ist, die eher so deutsch-nationale Züge hatte, die aus meiner Sicht von Rudi Dutschke bis zu Gerhard Schröder führt. Und in dieser Strömung ging es nicht so sehr um Vergangenheitsbewältigung. Die NS-Vergangenheit war nicht so ein Thema. Die Leute innerhalb dieser Strömung haben die Deutsche, denke ich, eher als Opfer, also nicht als Täter, sondern als Opfer vorgestellt. Und diese zwei Strömungen haben auch ein gewisses Verhältnis, hatten ein gewisses Verhältnis zu den zwei Zentren der Studentenbewegung. Einmal Frankfurt, wo die SDS, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund, also die wichtigste Organisation in der Studentenbewegung, wo sie seinen Hauptsitz hatte. Und wo Hans-Jürgen Krahl, also eine nicht so bekannte Figur wie Dutschke, die Hauptfigur war in Frankfurt. Und dann zweitens West-Berlin, wo Dutschke eben die Hauptfigur war und wichtigster Einfluss auf die Bewegung. Er war eigentlich ein ziemlich außergewöhnlicher Figur innerhalb der SDS und innerhalb der Neuen Linken in der Bundesrepublik. Weil erstens, weil er in der DDR aufgewachsen ist, nicht also in der Adenauer-Bundesrepublik, wie viele seine Genossen, sondern eben im Osten, die natürlich ein ganz anderes Verhältnis zur NS-Vergangenheit hatte im Vergleich zu der Bundesrepublik. Hatte als Folge, dass die NS-Vergangenheit nicht so wichtig war für ihn wie für manche seine Genossen, die im Westen aufgewachsen sind. Und insbesondere hat der Holocaust ihn nicht so sehr interessiert. Überspitzt könnte man sagen, dass die Unterschiede zwischen diesen zwei Zentren der Bewegung, also Frankfurt und Berlin, folgende waren. In Frankfurt ging es um Theorie, also um Denken. In Berlin um Aktion, also um Handeln. Die Frankfurter dachten, die Berliner wären nicht intellektuell genug. Umgekehrt dachten die Berliner, die Frankfurter wären nicht revolutionär genug. Man hat auch andere Sachen gelesen. In Frankfurt las man Adorno und Horkheimer, die zu der Zeit, also 68, hier waren, an der Uni. In Berlin, auf der anderen Seite, las man Franz Fanon, also der französisch-karibische Psychologe, und Herbert Marcuse. Und obwohl diese beiden Zentren der Bewegung den Kampf als Widerstand begriffen haben. Widerstand war wirklich einer der wichtigsten Begriffe für die Studentenbewegung. Obwohl sie beide den Kampf als Widerstand verstanden haben, hatten sie meines Erachtens verschiedene Vorbilder im Kopf. Die Frankfurter dachten an den antifaschistischen Widerstand, die Berliner aber an dem anti-imperialistischen Widerstand, vor allem in der Dritten Welt. Also anders ausgedrückt, die Frankfurter hatten das Dritte Reich im Kopf, die Berliner die Dritte Welt. Also diese zwei Strömungen. Es gab auch zwei Thesen, die entscheidend waren für die Entwicklung der Studentenbewegung. Die erste nenne ich die Kontinuitätsthese. Und das war der Gedanke, dass 1945 keine Stunde Null war, dass es Kontinuitäten gab zwischen dem NS-Staat und der Bundesrepublik. Und im extremsten Fall war es die Überzeugung, dass die Bundesrepublik selbst ein faschistischer Staat war. Und das war meiner Meinung nach der wichtigste ideologische Fehler der 68er. Man hat im Grunde genommen eine Demokratie, allerdings eine mit Reformbedarf, mit einer Diktatur verwechselt. Also ein ideologischer Fehler. Und diese These, diese Kontinuitätsthese, kam eigentlich von Adorno und Horkheimer. Insbesondere der Aufsatz von Horkheimer zum autoritären Staat. Das Problem war aber, dass der Begriff autoritärer Staat war von Horkheimer gemeint als eine Analyse des NS-Staates. Aber Leute wie Hans-Jürgen Karl und andere haben es dann auf die Bundesrepublik angewendet. Das heißt also, sie sahen die Bundesrepublik als autoritärer Staat. Und das hat dann wiederum ganz verschiedene Methoden, also allerlei Methoden gegen ihn rechtfertigt, unter anderem Gewalt. Ein gutes Beispiel davon ist die Rede von Hans-Jürgen Karl im Mai 68 bei einer Kundgebung gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze, der sogenannte Römerbürgerrede. Und da hat er zum Beispiel gesagt, die Demokratie ist am Ende, dieser Staat ist bereit, sich selbst zum faschistischen Führer zu machen. Er sagte, dass man Widerstand schaffen müsste gegen eine Entwicklung, Zitat, an deren Ende sonst wieder Krieg und KZ stehen könnten. Und dann schließlich unser Kampf gegen den autoritär bevormundeten Staat von heute verhindert den Faschismus von morgen. Und da sieht man ganz eindeutig diese Gleichsetzung der Bundesrepublik mit dem Dritten Reich oder mit dem Faschismus. Also so viel zur Kontinuitätsthese. Die zweite These nenne ich die Provokationsthese. Und das war der Gedanke, dass die Bewegung, also die APO, den Staat, also die Bundesrepublik, provozieren könnte durch Gewalt, wenn nötig, und so ihn zwingen, seine eigentliche Natur zu zeigen, also ihn zu entlarven sozusagen. Und das war meiner Meinung nach der taktische oder der strategische Fehler der Studentenbewegung. Marxisten nennen das Voluntarismus, also die Illusion, dass man eine revolutionäre Situation durch seinen Willen schaffen kann, auch wenn es nicht existiert. Und diese These, die Provokationsthese, kam nicht so sehr von Adorno und Horkheimer wie die Kontinuitätsthese, sondern eher von Marcuse, von Herbert Marcuse und seinem Aufsatz zum repressiven Toleranz, in dem er von einem Naturrecht auf Widerstand spricht, und von Franz Fanons Buch Die Verdammten dieser Erde. Und Che Guevara war eigentlich das Vorbild für diese Provokationsthese. Und das heißt also, dass ähnlich wie Karl die Bundesrepublik mit dem Dritten Reich verwechselt hat, so haben Dutschke und andere die Bundesrepublik mit einem Dritten Weltland verwechselt und auch Gewalt gegen den westdeutschen Staat gerechtfertigt. Und diese zwei Thesen kamen zusammen in dem sogenannten Organisationsreferat, das Karl und Dutschke, das heißt also Frankfurt und Berlin, zusammen vorgelegt haben, bei dem Bundesdelegiertenkonferenz der SDS im Herbst 67. Und in diesem sogenannten Organisationsreferat kam zum ersten Mal dieser Begriff Stadtguerilla vor, das dann später zum theoretischen Grundlage für die Rote Armee-Fraktion geworden ist. Und nach diesem Organisationsreferat ging es dann alles los, und dieses Jahrzehnt, das sogenannte Rote Jahrzehnt, wie Gerd Köhnen ihn nennt, von 67 bis 77, es hat zu der Zeit angefangen nach diesem Organisationsreferat, und man hat also zwei, also Widerstand wurde in diesen zwei, also durch diesen zwei Thesen gerechtfertigt. Also einmal als antifaschistischer Widerstand und einmal als antiimperialistischer Widerstand. Dieser Kampf kulminierte dann in dem, also erstmal in Entebbe, wie schon erwähnt, und dann schließlich im Deutschen Herbst in 77. Meine Lehre aus dieser Geschichte, und das ist vielleicht die Verbindung zu heute, denke ich, ist, dass es sehr gefährlich ist, in einer Demokratie, auch, wie gesagt, also eine Demokratie mit Reformbedarf, dass es sehr gefährlich ist, vom Widerstand zu sprechen und Widerstand als Strategie vorzuschlagen. Weil aus meiner Sicht passt das nicht, es ist nicht der richtige Ansatz in einer Demokratie. Aber das will ich gerne weiter mit euch diskutieren.
Danke. Und ja, ich würde eigentlich gleich dann mal weiterleiten zu Markus Blau.
Ja, ich möchte eigentlich zu dem, was du sagst, eher so ein paar ergänzende Dinge sagen. Nicht als Widerspruch, sondern vielleicht als Versuch, einiges zu pointieren von deiner Darstellung. Ich finde diese Gegenüberstellung von sozusagen der Berliner Traditionslinie und der Frankfurter Traditionslinie in der 68er-Bewegung insgesamt so als Versuch der Ausdifferenzierung dieser Bewegung sehr plausibel. Aber ich wollte versuchen, ein bisschen stärker auf das einzugehen, was meiner Ansicht nach auch beide verbindet, weil ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, ob nicht sozusagen diese Aufspaltung dieser Bewegung in diese beiden Richtungen nicht darüber hinwegtäuscht, dass es im Endeffekt vor allem in Bezug auf das Verhältnis zur kritischen Theorie, dazu möchte ich jetzt vor allem ein paar Dinge sagen, zwischen beiden doch auch in gewisser Weise Ähnlichkeiten gab, und das hängt damit auch zusammen in der Auffassung davon, wie sich überhaupt Widerstand zum, also widerständige Bewegungen zum Staat und zum Volk verhalten. Du hast ja schon anfangs etwas pointiert, aber finde ich sehr richtig gesagt. Die einen haben, die Berliner haben den Frankfurtern vorgeworfen, zu viel zu denken, und die Frankfurter den Berlinern gewissermaßen zu viel zu handeln. Und ich finde, darin wird schon das Problem der ganzen Sache deutlich. Das ist eigentlich schon im Grunde ein Todesurteil über diese ganze Bewegung, dass man davon ausgeht, dass auf der einen Seite gedacht wird, auf der anderen Seite gehandelt. Die einen sind sozusagen die Tatmenschen, die anderen die Kopfmenschen. Und schon allein diese Trennung, die natürlich irgendwas Willkürliches und Schematisches hat, aber trotzdem in gewisser Weise auch in gewisser Weise die Realität widerspiegelt, auch widerspricht. Und da will ich jetzt überleiten zur Rezeption der kritischen Theorie durch die Studentenbewegung, widerspricht essentiell natürlich dem, was Adorno und Horkheimer auch in ihrem keineswegs nur negativen Verständnis von gesellschaftlicher Praxis versucht haben zu denken. Und das ist, denke ich, schon ein Hinweis darauf, dass auch die sogenannten Theoretiker in der 68er-Bewegung und in ihrem Umfeld, von Ausnahmen abgesehen, in Frankfurt ist das sicherlich vor allem Detlef Clausen, der dann später einen ganz anderen, sehr wichtigen Weg genommen hat, aber so im Großen und Ganzen, das könnte man, glaube ich, auch bei Kral gut zeigen, in ihrer vermeintlichen Konzentration auf Theorie gleichzeitig eigentlich ein Missverständnis dem schon zugrunde liegt davon, was Theorie im Sinne der kritischen Theorie ist. Nämlich eben nicht, wie das in diesen Texten von Kral, die im Vergleich zu anderen Texten von Protagonisten dieser Bewegung ja wirklich gut geschrieben und verhältnismäßig lesbar sind, kommt das auch schon zum Vorschein, dass da also entweder Theorie, also dass eigentlich Theorie in ihrer Autonomie eben nicht einfach nur im Verhältnis zur Praxis, also als Handlungsanweisung, als ideologischer Überbau oder so, sondern in ihrem eigenen Wahrheitsgehalt, der sich eben nicht auf Praxis runterbrechen lässt, von dieser Bewegung überhaupt nicht ernst genommen wurde, sondern dass insgesamt auch unter den sogenannten Theoretikern instrumentelles und im Endeffekt borniertes, blindes Verhältnis zur Theorie, auch zur kritischen Theorie verbreitet war. Das hat im Verhältnis der Studentenbewegung zur kritischen Theorie dann dazu geführt, dass von Anfang an, wieder wie gesagt von Ausnahmen abgesehen, ganz wichtige Aspekte dessen, was die kritische Theorie wollte, meines Erachtens auch unter den sogenannten Theoretikern, gerade auch bei Kral, nicht gesehen wurden. Und dazu wollte ich jetzt ein paar Dinge kurz sagen. Also das ist zum einen der Punkt, den man als Zeitkern der kritischen Theorie bezeichnen könnte, also die Tatsache, dass die ganze kritische Theorie sich sozusagen auch als Reflexion auf die Erfahrung der Shoah versteht, und zwar nicht einfach in irgendeinem biografischen oder zeitgeschichtlichen Sinn, sondern in einem strikt auch erkenntniskritischen Sinn. Das ist sozusagen nicht Zeitkern, heißt ja nicht nur, man muss das in dem Kontext betrachten, sondern der Bezug auf die Erfahrung der Shoah ist sozusagen essentiell für alles, was da geschrieben wird, als Ausgangspunkt, und ohne diesen Rekurs kann man den Wahrheitsgehalt der kritischen Theorie nicht verstehen. Das wird nun auch schon bei Kral, das ist in den Passagen, die du vorgetragen hast, der finde ich recht deutlich geworden, dahin verkehrt, dass dort schon bei Kral sicherlich differenzierter, aber auch im Grunde schon viel zu flach ein Begriff von Faschismus, der eben auch gegen die bundesrepublikanische Gesellschaft gewendet wird, sich ausbreitet, der dann im Folgenden dann so in den 70er Jahren und auch noch darüber hinaus bis heute eigentlich zu einer unerträglichen Inflationierung und Banalisierung des Faschismusbegriffs geführt hat, der es eigentlich gar nicht mehr möglich macht, den nationalsozialistischen Staat als Volksstaat in seiner besonderen Konstitutionsform im Verhältnis zum Volk, dazu sage ich gleich noch was, zu unterscheiden von der postfaschistischen Demokratie, wie man das in Bezug auf die Bundesrepublik vielleicht nennen könnte. Das heißt, Faschismus wurde hier, und da würde ich sagen, besteht eigentlich eher eine Ähnlichkeit zu den Antiimperialisten, eigentlich im Grunde genommen auch als eine Form von Fremdherrschaft gefasst. Nicht? Die Nazis haben über die Deutschen in irgendeiner Weise geherrscht, und die Deutschen haben es versäumt, sich von ihnen zu befreien. Und genauso, wo der bundesrepublikanische Staat begriffen als eine Fremdherrschaft und Aufgabe der 68er-Bewegung, müsste es auf verschiedene Weise dann sein, das Volk sozusagen dazu aufzustacheln, diese Herrschaft von sich abzuschütteln. Und dieses Verständnis von Faschismus beruht eben schon auf einem vollkommenen Missverständnis des Faschismus und Antisemitismus und Begriffs der kritischen Theorie, der eben, also gerade bei Horkheimer ist das in den Schriften viel stärker ausgeführt als bei Adorno, stark gemacht hat, dass das ein Volksstaat war. Das war die echte Demokratie, wie die Nazis das selber nannten. Also nicht eine Fremdherrschaft, sondern sozusagen Basisdemokratie im schlimmsten Sinn, die es den Beherrschten eben erlaubt hat, sich selber, wie das heute so schön auch immer noch genannt wird, auszuleben. Also das repressive Moment ist nur ein Aspekt davon. Das andere Moment, das hat Franz Neumann eben schon sehr früh sehr gut analysiert, ist eben, dass dieser Staat sozusagen auch eine totale Anarchie losgetreten und ermöglicht hat, in der es jedem möglich war, der mitmachte, seine persönlichen Vorlieben auszuagieren, wie er wollte. Es war also absolute Herrschaft, die absolute Repression und zugleich die absolute Gesetzlosigkeit. Und wenn die Studentenbewegung diesen Charakter des NS-Staats ernster genommen hätte, hätte sie sich viel früher fragen müssen, ob diese Vorstellung, die tatsächlich, glaube ich, sozusagen bei den Frankfurtern und Berlinern in etwas unterschiedlicher Ausprägung vorhanden war, dass das Volk überhaupt Appellationsinstanz sein kann von der Agitation gegen den Staat in irgendwie in einem revolutionären Sinne, ob die nicht selber in Frage gestellt werden müsste und ob es nicht eher darum gehen müsste, gegen das Volk zu arbeiten, also ob nicht die Vorstellung schon allein von einem revolutionären deutschen Volk in sich so abstoßend und beängstigend ist, dass man sie nicht noch befeuern sollte. Dieses Missverständnis, jetzt noch zwei Punkte, über die man vielleicht danach diskutieren könnte, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass in der Studentenbewegung einerseits, auch wenn man sich noch so sehr auf den Marxismus und auf Marx berufen hat, ein striktes und in einem guten Sinne orthodoxes Verständnis etwa von dem Begriff von Klasse, wie es gerade Horkheimer noch durchaus hatte, gar nicht mehr vorhanden war, sondern also dass es eigentlich gar nicht darauf reflektiert wurde, dass das, was Marx mit Klassen bezeichnet, in der Zeit, in der die Studentenbewegung entsteht, aus dem Großteils aus dem Bürgertum selbst entsteht, bereits im Zerfall begriffen ist, sondern stattdessen hat man sich darauf kapriziert, entweder in so einem klassisch marxistischen Sinn irgendwie an die Arbeiter zu appellieren, in die Betriebe zu gehen und so weiter. Oder aber, und das ist dann gerade bei denen, die sich auf Marcuse sehr stark bezogen haben und für Marcuse selbst auch sehr wichtig gewesen, die neuen sozialen Bewegungen zu entdecken, also die dann später nicht die Friedensbewegung, die Ökobewegung, die unterschiedlichen Alternativbewegungen, die aber natürlich schon Spalt- und Zerfallsprodukte der Klasse gewesen sind und sich mit dieser Kategorie eigentlich gar nicht mehr fassen lassen. Also der Marxismus lebt da im weitesten Sinn eigentlich so nur noch als Phrase fort und man reflektiert nur sehr selten darauf, was aus diesen Kategorien von Marx eigentlich geworden ist und wie die heute gefasst werden müsste. Dann, wenn man das getan hätte, hätte man auch viel vorsichtiger sein müssen mit dem Appell an das Volk als eben potenzielle Instanz von Revolution und Widerstand. Und der andere Punkt, damit würde ich dann erstmal Schluss machen, ist die Rezeption der Psychoanalyse, das sollte man, denke ich, auch noch diskutieren, die für die Studentenbewegung ja eher im Sinne von so einer sexualpraktischen Dimension wichtig war. Nicht? Also es gab da ja durchaus eine emphatische Rezeption der Psychoanalyse, nicht nur über Freud, sondern auch über die kritische Sozialpsychologie, die in der Zeit entstanden ist. Aber man hat sich eben relativ wenig beschäftigt mit dem Konzept der Massenpsychologie von Freud, das eben gerade wichtig war für die Elemente des Antisemitismus, also für die kritische Theorie des Antisemitismus. Und dass man das nicht getan hat, passt, finde ich, gut dazu, bei dem, was ich skizziert habe, zu dieser Gedankenfigur, den Faschismus sozusagen als Fremdherrschaft zu denken. Weil nämlich, wenn man die Psychoanalyse des Antisemitismus ernst genommen hätte, man sich zunächst mal hätte fragen können und müssen, wie man selbst als Subjekt an dieser Dynamik auch partizipiert. Und dass die Studentenbewegung, also in den Exzessen dann erst recht eben in den Exzessen von Kunzelmann und diesen Leuten, also offen antisemitischen Attacken auch gegen Adorno selbst, die es am Ende gab, das nicht begriffen hat, hat, denke ich, auch damit zu tun, dass man die Psychoanalyse sozusagen eher als Werkzeug entweder zur neuen Gestaltung des praktischen Lebens irgendwie begriffen hat oder eben als Analyse sozusagen, als Möglichkeit zur Analyse der Feinde, aber nicht als Form der Selbstreflexion, so wie sie eigentlich gedacht gewesen ist. Und deswegen ist auch das vielleicht als ein Beispiel dafür, dieser Begriff des autoritären Charakters derartig trivialisiert worden, nicht als autoritärer Charakter gilt sozusagen in der Art und Weise, wie das in linken Zirkeln bis heute ja verwendet wird, eben der bornierte, überhebliche, autoritäre Bürger, mehr oder weniger. Und das, was gerade durch die Psychoanalyse in den Studien von Horkheimer und Adorno über den autoritären Charakter gesagt wird, ist ja eben gerade, dass der beides ist, nicht sozusagen der pflichtbesessene, kontrollbesessene, aber auch gleichzeitig der ständig sich danach sehnt, sich gehen zu lassen, sozusagen sich unter dem Deckmantel und mit Genehmigung der Autorität loszulassen, sich gehen zu lassen und unmittelbare Triebbefriedigung im schlimmsten Sinne zu frönen. Und diese Ambivalenz, die in dem Begriff des autoritären Charakters steckt, ist auch nicht wahrgenommen worden, sonst hätte Dutschke wahrscheinlich gar nicht die Position erhalten können, die er hatte.
Das ist richtig.
Danke, Markus. Ja, okay.
Gut. Ja, wir haben ja einen gewaltigen Fragenkomplex und theoretisch-praktischen Zusammenhang. Das kriegen wir vielleicht irgendwann auch noch auseinandergefummelt, vielleicht auch durch die Teilnehmer aus dem Podium. Ich will jetzt gar nicht allzu viel sagen, sondern dem Hans in einem Punkt am Anfang gleich widersprechen. Er hat gesagt, die Kontinuitätsthese sei einer der Kardinalfehler der Studentenbewegung gewesen. Das ist einerseits richtig, ich würde behaupten, andererseits aber auch falsch. Die Kontinuitätsthese ist in einem historischen Sinne natürlich vollkommen richtig gewesen. Es gab keine Stunde Null. Die Bundesrepublik Deutschland, Karl Jaspers und andere haben das immer wieder sehr frühzeitig bemerkt, war eine renazifizierte Bundesrepublik, um Gustav Heinemann zu zitieren an dem Punkt. Es gab keine Entnazifizierung, es gab eine regelrechte Renazifizierung und alle auch historischen Untersuchungen, die wir jetzt aus der jüngeren Zeit kennen, belegen das, was man vorher schon gewusst hat, wenn man sich historisch umgeschaut hat, dass beispielsweise im Auswärtigen Amt in der Bundesrepublik mehr Nationalsozialisten beschäftigt wurden, als während der Nazizeit. 90% aller Richter in der Bundesrepublik Deutschland waren Nazis, waren alt und weiter so denkende Nazis. Die gesamten Ministerialbürokratien waren durchsetzt von Nazis, und zwar nicht nur punktuell, sondern strukturell. Also in dem Sinne stimmt die Kontinuitätsthese historisch. Sie ist natürlich falsch in dem Sinne der Projektion, die du beschrieben hast, sozusagen, dass der Staat konstitutionell ein faschistischer gewesen ist. Der Staat war natürlich konstitutionell kein faschistischer, er war personell, strukturell einer. Aber dass die Amerikaner spätestens 1950 mit dem Ausbruch des Koreakriegs gesagt haben, wir brauchen die Bundesrepublik als Bollwerk gegen den Bolschewismus, das ist der wesentliche historische Grund, warum die Entnazifizierung gestoppt wurde. Hätten die Amerikaner das nicht veranlasst, wenn die Franzosen mehr Gewicht gehabt hätten, auch die Engländer, wären ganz andere Leute noch in den Knast gewandert. Und es konnte sich dann nur Adenauer erlauben, zu intervenieren und zu sagen, lasst die Leute aus Landsberg und den Knästen raus und setzt sie wieder an Amt und Würden. Er brauchte die Generäle, er brauchte die Juristen, er brauchte die Ministerialbeamten, um diesen Staat aufzubauen, an der heißesten Grenze der damaligen Weltkonfliktsituation. Die Projektion, die da stattfindet und die Abstraktion, die gleichzeitig stattfindet, das hat der Magnus und hast du, ihr habt das ja beide beschrieben schon, ist eine ganz andere Sache. Es ist keine Konsequenz daraus gezogen worden, was historisch tatsächlich passiert ist. Und das führt mich zu dem Eindruck, ich will jetzt gar nicht lange reden, zu dem ersten Punkt meiner Anmerkung, die schiere Leere all der Begriffe, mit denen die führenden Köpfe der 68er operiert haben. Es gibt bei Odi Dutschke keinen einzigen wirklich kohärenten Text, es gibt keine begrifflich-historische Herführung irgendeines Begriffes, es ist alles Proklamation, es ist alles Behauptung und es ist vor allem alles Selbstzuschreibung, Bedeutungszuschreibung. Wir sind diejenigen, die nun die historische Mission zu übernehmen haben. Und du beschreibst in deinem Buch ja an mehrerlei Stellen, wie klein dieser Kreis eigentlich wirklich gewesen ist. Ich habe mich da sofort erinnert gefühlt, ich will da jetzt nicht aus Eigenwerbungszwecken das machen, aber das Buch, das ich mit Peter Gottjewitz gemacht habe, der damals in Berlin nun auch in diesen Kreisen war, und er sagt, es war ein winziger Kreis von Agitateuren, die sich sozusagen gegenseitig befruchtet haben und eine Schar von Klakören um sich geschart haben. Diese Bewegung gab es im Grunde gar nicht. Sie war etwas, würde man heute sagen, wie eine Art Mediensimulation, zumindest in den Anfängen. Es gab dann andere Phasen, ich will das jetzt nicht kleinreden, da hat sich das kurzfristig anders entwickelt. Aber dein Buch hat den Titel Utopia or Auschwitz. Beide Begriffe bleiben sowohl bei Kral, sowohl bei den Frankfurtern, als auch bei den Berlinern Dutschke und anderen vollkommen leer. Es gibt überhaupt keine Ausfüllung des Begriffes Utopie, was sie eigentlich wollten. Es gibt überhaupt kein Verhältnis zur historischen Forschung. Hier, 300 Meter weiter, hat der Auschwitz-Prozess stattgefunden. Das war 1963 die Zäsur, wo plötzlich deutlich wurde, was hier passiert ist, auch für Leute, die alles verdrängt haben. Hier wurde es hingelegt. Wer hat das zum Gegenstand von Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit gemacht? Es war Peter Weiß, es waren Literaten und es waren Historiker. Keiner von den 68ern hat sich einen Deut darum geschert, was wirklich da geschehen ist. Und dass diese ganzen Leute unter uns sind. Und dass diese Gesellschaft von diesen Leuten getragen wird. Es war alles, wurde alles abstrakt gehalten. Und das ist der Hauptvorwurf, den ich aus deinem Buch herauslese einerseits. Die Blindheit, die historische und begriffliche Blindheit, der Schematismus, mit dem damit Begriffen jongliert wurde, wie Widerstand, Gewalt, faschistischer Staat und so weiter. Alles vollkommen unbelegt und vollkommen undifferenziert. Und das führt dann halt zu solchen verheerenden Entwicklungen wie, um vorzugreifen, dass sich Joschka Fischer 1999 in Bielefeld hinstellen kann und sagt, er will ein zweites Auschwitz verhindern. Das ist eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen, für die er tatsächlich vollkommen zu Recht zumindest diesen einen Farbbeutel abgekriegt hat. Es hätten noch ein paar mehr sein sollen. Aber das müsste man dann am Ende noch auflösen, weil Joschka Fischer in deinem Buch relativ gut wegkommt, als Opponent von Gerhard Schröder, der den deutschen Sonderweg in einer neuen Variante aufgelegt hat. Das ist sicherlich nicht falsch, aber das würde ich ganz gerne nochmal diskutieren, weil ich glaube, Joschka Fischer hat denselben abstrakten Schematismus angewandt auf den Begriff Auschwitz, wie das nämlich andere auch getan haben. Und das ist ein großer Erkenntniswert eines Buches, um da die Kurve zu kriegen, jetzt von meiner Seite zunächst mal, dass Auschwitz eine Leerstelle ist, eine reine semantische Leerstelle, um die herum sich eine Menge Leute gruppiert haben. Und mit diesem Begriff haben sie jongliert wie jemand, der auf der wie ein Hütchenspieler im Grunde genommen. Und das ist das Obszöne an der ganzen Geschichte, was Adorno sehr früh erkannt hat und was auch Habermas, der viel gescholtene Habermas für seinen berühmten Linksfaschismusvorwurf, doch gesehen hat. Das muss man sagen, du zitierst zu Recht den Brief von Adorno an Marcuse, wo er sehr verängstigt, glaube 68 schreibt, als das Institut hier besetzt wurde, das Institut für Sozialforschung. Ich habe den Eindruck, dass sich die Studentenbewegung in Richtung Faschismus bewegt. Und du schreibst auch, zitierst auch Detlef Clauten, der sagt, Adorno blieb gar nichts anderes übrig, als damals die Polizei zu rufen. Das ist ja hier in Frankfurt dieser Skandalon. Ja. Wie kann der Mentor, der große Kopf der kritischen Theorie, die Polizei anrufen, um seine Schüler sozusagen mit Methoden zu entfernen, die wir nur von der Gestapo kennen. Ja. So wurde ja damals argumentiert. Aber es ist grotesk. In der Rückschau, ohne dass ich jetzt hier irgendwie sentimental werde, dann muss man sagen, dass Adorno unter diesen permanenten Pressionen, Bedrängnissen, der Mann war ja niemand, der zu irgendwelchen rechten Tendenzen geneigt hat, im Gegenteil, dass dieser Mann daran auch gestorben ist, nach dem berühmten Busenattentat an 69. Das war so, das kann man, ist ja biografisch mittlerweile belegt. Da kann man sagen, der alte Großbürger, der nichts aushält, ja, so hat man über den ja auch sich geäußert. Das ist eine für mich obszöne Taktlosigkeit, wenn ich diesen altmodischen bürgerlichen Begriff an der Stelle benutzen darf, die völlig verkennt, dass diese ganze Theorie aus dieser grauenhaften Erfahrung des Zivilisationsbruches Auschwitz heraus entstanden ist. Und das ist vollkommen ignoriert worden, auch von Kral, seinem Musterschüler. Kral war von Adorno hochgeschätzt. Das war eine Kapazität sondergleichen. Nur der hat auch, und dann höre ich jetzt wirklich auf, ja, seinerseits biografische Wurzeln im narzisstischen Milieu, aus dem Osten, aus seiner Familie heraus, die wir auch bei Gudrun Enslin und anderen wiederfinden. Und das wäre jetzt die Frage, die Übergangsfrage meinerseits an dich, wenn ich das so machen darf. Du bezeichnest die 68er-Generation als einen großen psychologischen Konflikt, als ein Psychodrama. Das heißt, man müsste eigentlich die Geschichte oder die Biografien der Eltern bei den zentralen Figuren mit hinzunehmen, um zu verstehen, warum da eine solche Vermengung und Aushöhlung von Begrifflichkeiten stattfindet, damit man sie instrumentalisieren kann für einen Kampf, der eigentlich mit den Realitäten wenig zu tun hatte und teilweise zu verheerenden Konsequenzen geführt hat, was das Verhältnis beispielsweise zu Israel anbelangt.
Ja, danke Jürgen Roth. Vielleicht darf ich das dann gleich weiterleiten an Hans, mit einer Frage zugehen, die Jürgen angesprochen hat, bei dieser zur Kontinuitätsthese, weil Jürgen gemeint hat, es war ja tatsächlich so, das ganze Staatsgebilde war ausstaffiert mit alten Nazis, so muss es einem jedenfalls zumindest bis vor 63 vorkommen, überall saßen sie wieder. War es nicht ganz selbstverständlich, dass man nicht nur diese Einzelpersonen, die da auf einmal wieder aufgetaucht sind, wahrgenommen hat, nicht nur eben halt als Einzelperson, ach, da sind sie wieder, sondern dass man auch den Staat als Ganzes deswegen nur natürlicherweise als kontinuierlichen narzisstischen Staat irgendwie wahrnehmen musste?
Also nicht ganz. Also du hast völlig recht. Also es gab, also diese Kontinuitäten waren eine Wirklichkeit, das wollte ich nicht bestreiten. Diese biografische Kontinuitäten, da hast du völlig recht. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Bundesrepublik zu der Zeit hatte einen Reformbedarf. Aber irgendwann gab es einen Sprung. Und das war meiner Meinung nach der Fehler. Ein Sprung von einer Wahrnehmung dieser biografischen Kontinuitäten, dass Leute, die Karriere gemacht haben im Dritten Reich, dann weitergemacht haben in der Bundesrepublik. Also ein Sprung von diesen biografischen Kontinuitäten zu einer Wahrnehmung von einer strukturellen Kontinuität. Wo ich nicht ganz deine Meinung bin, ist, wie du diesen Begriff strukturell benutzt hast. Du hast gesagt, es war personell und strukturell. Das sehe ich nicht ganz so. Strukturell, denke ich, war es eine völlig andere Republik als der NS-Staat. Es gab schon diese persönliche, also biografische Kontinuitäten. Aber das ist völlig anders, das ist eine völlig andere Frage, oder?
Nee, ja, wenn ich da gerade einhaken darf, ja. Strukturell kann man das an einem Beispiel, das viel zu wenig bekannt ist, zeigen. Bis Mitte der 60er Jahre sind durch die von mir genannten, zu 90% haben sie die Stellen besetzt. Oberlandesgerichtspräsidenten, Staatsanwälte und so weiter, sind systematisch Mitglieder der Kommunistischen Partei inhaftiert worden, und zwar 8 bis 10 Jahre lang einfach weggesperrt worden. Ja. Das kann in einem Rechtsstaat nicht sein. Das ist ein strukturelles Phänomen gewesen. Da redet keine Sau drüber. Die Leute sind einfach verknastet worden. nur weite Flugblätter verteilt haben, indem sie dazu aufgerufen haben.
Das ist aber bei McCarthy auch passiert.
Ja, das gut, da kann man ja sagen, sind Züge eines autoritären Staates. Die kann man ja faschistoid nennen oder faschistisch, da müsste man jetzt drüber reden. Nur das ist de facto so gewesen. Die Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund einer handfesten Verschwörung zwischen Wehrmachtsgenerälen Adenauer und Franz Josef Strauß durchgesetzt worden. Die berühmte Klausur in der Eifel, schon 1949, Adenauer hat bis 1953 noch auch hingestellt und hat gesagt, diese Bundesrepublik wird nie wieder bewaffnet werden. Da waren die Pläne schon alle ausgearbeitet und hätte man auch ab 1955 nicht beginnen können, diese Armee wieder aufzubauen, und zwar mit allen alten Nazi-Generälen und der Billigung der Vereinigten Staaten von Amerika, weil sie wussten, das sind die besten Fachleute.
Ja. Aber waren diese Entscheidungen tatsächlich eine strukturelle Kontinuität? Diese Entscheidung war doch ein vehementes, die Struktur brechen, so wie sie vorher bestand. Nur hatte man eben halt nicht das Personal dazu.
Verstehe ich nicht, inwieweit eine Struktur gebrochen wird. Natürlich ist das... Moment mal, die Bundesrepublik hat zum Beispiel im formal juristischen Sinne sich als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches immer versteht sie sich bis heute. Da muss man gar nicht drüber reden. Es ist einfach so. Also formal juristisch ist es so. Und strukturell in dem Sinne meine ich, dass die ganze Organisationsstruktur des totalitären narzisstischen Staates, und ich rede jetzt von narzisstischem und nicht faschistischem Staat, denn der faschistische Staat in Italien war vollkommen anders organisiert als der deutsche narzisstische Staat. Das Kernelemente des narzisstisch-autoritären Staates, die von Horkheimer beschrieben, tatsächlich nicht nur fortgedauert haben, sondern zur Basis einer Entwicklung dessen geworden, was die Amerikaner, was die sich im Entstehen begriffene NATO braucht, nämlich einen Frontstaat, einen antikommunistischen Frontstaat. Und da hat man sich aller Mittel bedient. Insofern ist das historisch richtig, auch in dem Sinne, dass man sagt, es gab strukturelle Übereinstimmungen, das gibt es ins Strafrecht in weite Teile hinein. Die Strafrechtsreformen, die dann unter Willy Brandt mühsam angestoßen wurden, du sprichst von Reformbedürftigkeit, es ist der von mir schon mal erwähnt, der Gustav Heinemann gewesen, der in seiner berühmten Antrittsrede in Reaktion auch auf die 68er-Bewegung gesagt hat, er habe Verständnis dafür, dass es nicht nur eine Reformbedürftigkeit, sondern eine Revolutionsbedürftigkeit in diesem Lande gibt. Das hat Gustav Heinemann, der Bundespräsident, gesagt. Das muss man sich angesichts dieses Kaspers, den wir da heute vorgesetzt bekommen, mal überlegen. Also das geht durchaus weiter. In dem Sinne habe ich den Begriff strukturell verwendet.
Wollt ihr?
Ja, kurz nur auch dazu. Also ich würde auch sagen, noch auf einer viel in gewisser Weise abstrakteren Ebene gibt es natürlich eine Kontinuität. Also schon, wenn man sich das Grundgesetz anguckt, die FDGO und alle Gewalt geht vom Volke aus und so weiter. Also die ganz bestimmte, einfach die Konstitution der Bundesrepublik unterscheidet sich in vielen Punkten, gerade in dem Rekurs auf das Volk und die Klauseln, die sozusagen den einzelnen Staatsbürger als unmittelbare Staatsverkörperung irgendwie konstituieren und so, ja durchaus von anderen Verfassungen. Also das musste man jetzt mal dann irgendwie genauer ausbuchstabieren, wie sich das etwa gerade von der amerikanischen Verfassung unterscheidet. Also es gibt gerade in der Konstitution der Republik eben eigentlich als postfaschistischer Volksstaat und nicht als Republik im republikanischen Sinn, da ja eine Nähe zum nationalsozialistischen Staat trotzdem. Und das würde ich eben sagen, das läuft nicht nur über die Kontinuität im Personal, also so als ob da irgendwelche Leute, die in der Nazizeit Positionen hatten, das jetzt sozusagen rübergerettet haben, sondern wirklich auf einer tieferen Ebene. Und das meinte ich, als ich gesagt habe, dass die entscheidende Verkennung in der Studentenbewegung oder einer der entscheidenden, die war, dass der Faschismus irgendwie als eine Fremdherrschaft begriffen wurde, als irgendwas, was eigentlich eine Verschwörung oder so. Ne? Und das ist ja eigentlich immer schon eigentlich Symptom selbst von einem autoritären Charakter, sich sozusagen Macht-Herrschaftsverhältnisse also zu externalisieren, als etwas vorzustellen, was mit einem geschieht und woran man gewissermaßen nur als Opfer teilhat. Ne? Deswegen finde ich schon diese antiimperialistische und antifaschistische Fraktion bis heute eigentlich, würde ich sagen, also so, wenn man sich so die so Teile der Antifa oder so anschaut, unterscheiden sich eigentlich gar nicht so sehr stark, weil immer dieser Gedanke ist, dass es irgendwie, dass man selber Opfer von dieser, von irgendwelchen Verhältnissen ist, die andere über einen verhängt haben. Nicht? Und bei der Studentenbewegung ist das dann biografisch vielleicht auch durchaus plausibel, aber eben historisch nicht mehr richtig, hat das eben dann damit zu tun, auch mit diesem, was ich auch problematisch finde, mit diesem gemein ausgeprägten Bedürfnis zu tun, sozusagen mit den Vätern abzurechnen auch, nicht? Also, wie gesagt, biografisch ist das vollkommen plausibel und in der historischen Situation ist das nachvollziehbar, dass das die ersten Adressaten waren. Aber das ist auch eine Form von irgendwie verkürzter Antiautoritarismus, der eben nicht danach fragt, was man selber da eigentlich tut in dem Moment, wo man da solche Parolen ausgibt, dass man nicht sozusagen blind genau das reproduziert, was man den anderen vorwirft. Nicht? Und dass man das nicht überlegt hat, führt dann eben, denke ich, dazu, dass tatsächlich also Fischer und Schröder irgendwie gleichermaßen dann eigentlich, die eigentlich aus dieser Tradition irgendwie kommen, der Kritik an den Vätern irgendwie dann auch das Erbe der Väter irgendwie dann vollstrecken. Ne?
Naja, Schröder nicht. Ich meine, Schröders Vater ist im Krieg gefallen. Ja. Der ist ja nun, also da muss ich die Entschuldigung machen. Aber prinzipiell stimmt das schon. Und wenn ich mir anschaue, was der Dutschke war einer der glühendsten deutschnationalen exponierten Köpfe der bundesdeutschen Geschichte. Und der hat in Bezug auf das, was den Holocaust ausmacht, als historische Singularität im Grunde argumentiert, wie 20 Jahre später Ernst Nolde im Historikerstreit. Und dass dieser Mann immer noch als linke Ikone gilt, ist mir schon seit Jahren ein schlichtes Rätsel. Wir haben heute vielleicht die Möglichkeit, uns zum Beispiel Reden von Rudi Dutschke anzuhören und ihm zuzusehen. Die Diktion, den Habitus, die Gestik, das ist schierer Hitlerismus in Teilen. Ich will es so zugespitzt sagen. Ich flankiere das mit einer Erzählung von einem mir sehr geschätzten, mit dem ich sehr befreundet, Rohr Wolf. Großer Dichter Rohr Wolf, der im Juni 80 wird, lebte damals in Basel, ist übrigens verstrickt auch in die Badergeschichte hier in Oberrat, kann ich vielleicht am Schluss von einem kleinen Kreis gerne erzählen, großartige Verwirrungsgeschichte, weil in seiner Wohnung dann die RAF dann gelebt hat, ohne sein Wissen, dann ist er jahrelang überwacht worden als Sympathisant, der er nie gewesen ist. Und er hat auch Bader in Berlin mal kennengelernt, inkognito, das sind aber jetzt Klammer zu. Der kam aus Basel zurück, weil er sagte, jetzt passiert endlich was in dieser Bundesrepublik. Jetzt brechen diese berühmten Strukturen auf. Jetzt ist endlich mal dieser Mief weg. Die Ordinarium-Universität ist weg. Im Kulturbereich, die Künste können sich entfalten und so weiter und so fort. Er kam zurück aus Basel und da war nach 3 Monaten desillusioniert, weil er sagt, er kam hier in Frankfurt in die Räumlichkeiten, in der Titania, in Bockenheim, an der Uni und sonst was. Und er hat wortwörtlich, wie er sagte, nur Schmetterreden gehört. All das, was er... Ja, als 1932 Geborener aus der Nazizeit kannte, hat er jetzt wieder gehört. Ich will hier nicht polemisch parallelisieren, aber du zeigst das in deinem Buch ja auch sehr deutlich, mit welchen Begrifflichkeiten der Dutschke teils offen, teils nur im Privaten agiert hat. Und das sind, glaube ich, keine Nebensächlichkeiten. Und möglicherweise interessiert das die Leute, dass du das nochmal erläuterst, wie da diese ganze faschistische, narzisstische Semantik bei dem Dutschke sowohl in der Rhetorik als auch in seinem politischen System, in seinem Denken eine gewichtige Rolle gespielt hat. Deswegen meine Frage vorhin mit dem Psychodrama. Er hat sich nicht lösen können von diesem großen Vorbild. Das war so fest in ihm verankert, er hatte das so internalisiert, dass er vieles von dem reproduziert hat, wogegen er sich seinen eigenen Aussagen nach eigentlich gewandt hat.
Ja, also vor allem also dieser Begriff Kampf, den er wirklich fetischisiert, denke ich, den oft dreimal in einem Satz vorkommt, ganz unreflektiert, wie du auch gesagt hast. Ja, stimme ich völlig zu.
Woher kommt das eigentlich? Ich habe mich ein bisschen gefragt, du führst alle Figuren, die so zentral sind, ich finde, sehr pointiert ein, immer sukzessive nach der Reihe. Es hat auch einen sehr großen Spannungsmoment und ich finde das dramaturgisch sehr gut aufgebaut. Du sagst relativ wenig, das ist wahrscheinlich auch, weil das Buch da natürlich sonst nochmal 200 Seiten dicker geworden wäre, aber du sagst relativ wenig eigentlich um den ersten Moment der Biografie, wie er dann bei den einzelnen Leuten zu einem bestimmten Umbruch oder zu einem bestimmten Wende oder sowas führt. Und das hat mich dann eigentlich, weil das schon sehr oft kommt, sagen wir bei Enslin, die mir damals mit Vesper Bücher rausgegeben hat und versucht hat, das Buch von Will Vesper, von Blut und Boden irgendwie zu vertreiben, und Hans-Jürgen Krahl, der in seiner Jugend in antisemitischen und deutschnationalen spannenden Verbindungen war, dann später in der Jungen Union, und dann auf einmal 64 kommt da so eine Bewegung daher und jetzt ist auf einmal alles anders und dann treten die da ein. Was passiert da? Du hast von dieser Kontinuität gesprochen, die da ist, die auch strukturell da ist. Ist denn in diesen Biografien, die dann später zum Anschlag auf die jüdische Synagoge 69 führen und dann zu Entebbe, gibt es da auch so eine Kontinuität, die sich nachzeichnen lässt, trotz diesen vehementen Umbrüchen, die ja eigentlich erstmal so sich darstellen? Ein dezidierter Antisemit und junger Unionist ist auf einmal im SDS, forderst du voll dabei. Was passiert da?
Also sehr schwierig zu sagen. Also erstens bin ich keine Psychologe und auch wenn ich eins wäre, ich meine, ich finde es ganz schwierig zu also das ist eine Generation von jungen Menschen, die aufgewachsen sind in dieser Bundesrepublik, oder meistens, also mit Ausnahme von Dutschka und anderen, die in der DDR aufgewachsen sind, aber die hauptsächlich in einer Bundesrepublik aufgewachsen sind, die Jürgen gerade beschrieben hat, mit diesen ganzen Kontinuitäten der Kultur, mit den Menschen, die in der NS-Zeit sozialisiert worden sind. Das hat bestimmt irgendwie einen Einfluss gehabt auf diese jungen Menschen. Die sind von Lehrern unterrichtet worden, die oft Nazis waren, deren Eltern oft Mitglieder waren in der NSDAP. Ich meine, das hat bestimmt einen Einfluss gehabt auf diese Generation. Genau wie und wann und wie dieser Wendepunkt stattgefunden hat, das ist ganz schwierig zu sagen, denke ich.
Also es gibt ja relativ wenig bekannten engsten Kontakte führender SDS-Leute zu Karl Schmidt. Und eine fast abgöttische Verehrung des Kronjuristen der Nazis und der die maßgebende politische Theorie, die dezisionistische Theorie in seiner politischen Theologie formuliert hat, die beginnt mit dem ersten Satz: politisch ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das ist im Grunde der Kern dessen, was das Stadtguerilla-Konzept dann ausgesagt hat. Wer den Ausnahmezustand herbeiführt, ist politisch. Der ist der politische und damit auch historische Akteur. Das ist reiner Karl Schmidt. Ja. Und das ging, Krahl war ein begeisterter Karl Schmidt-Anhänger. Ja. Bei Dutschke weiß ich es nicht genau, aber die Verehrung ging bis zum Tod. Als Karl Schmidt irgendwo im Siegerland dann da gestorben ist, sind die dahin gepilgert zu seiner Beerdigung.
Ja. Trotzdem war da der Bezug auf den Antifaschismus in dem Moment, wo sie die Wende, die erste Wende, sagen wir mal, gemacht haben, das wichtigste, der wichtigste Bezugspunkt.
Das ist, ja, vielleicht.
Also nur kurz zu der Frage sozusagen danach, welche Rolle das biografisch bei den einzelnen Protagonisten da der Bruch stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob das nicht insgesamt in etwas falsche Richtung führt, sozusagen das so individual biografisch überhaupt zu rekonstruieren. Das ist ja bei diesen ganzen Filmen nicht, man kann das ja inzwischen gar nicht mehr sehen, diese ganze kulturindustrielle Aufarbeitung der RAF und so. Da wird das ja alles so individualisiert, so nicht? Und da spielt das ja auch immer eine große Rolle, die Last der Eltern und die Zerrissenheit und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob das sozusagen, das könnte man sicherlich rekonstruieren, wenn man sich dafür interessiert, aber ob das der entscheidende Punkt ist. Also was mir wichtiger erscheint, um auch die Kontinuität, die da besteht, vielleicht ein bisschen präziser zu fassen, ist, dass man doch auch darauf hinweisen müsste nochmal, dass auch der Nationalsozialismus ja eine Modernisierungsbewegung war. Ne? Also das war ja eine, also es gibt einen gewissen Impuls, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, an der 68er-Bewegung, der da eigentlich auch anknüpft. Ja? Also so berechtigt, das ist dieses nicht den Muff aus den Talaren und gegen die Alten und so weiter, insofern das halt Nazis waren, ist sozusagen diese Aggression gegen die alten Autoritäten, wenn sie blind bleibt und nicht sozusagen bestimmt sich richtet gegen die Repräsentanten des alten, des nationalsozialistischen Deutschland, hat die eigentlich selbst was refraktär, autoritäres, was irgendwie mitschleppt, so diesen Hass, ne, nicht, was, das, in dem Sinne war der Nationalsozialismus tatsächlich eine Modernisierung, der Hass auf alte Zöpfe abschneiden, nicht? Anachronismen müssen abgeschlagen werden, alles Ornamentale, was nutzlos ist, Überbleibsel von gestern sind nicht mehr wichtig und so weiter. Und dieses also in einem rabiaten Sinn neusachliche Element, so, ja? Das ist in Teilen der Studentenbewegung ja auch, also hat sich, finde ich, durchaus verselbstständigt. Das kann man gerade in den späten, ja fast schon, also, ich will nicht sagen Pogromen, ja, aber Ausschreitungen dagegen Adorno und die Vertreter der kritischen Theorie sehen, nicht, dass die sozusagen als, also einfach schon, weil das alte, offensichtlich irgendwie großbürgerliche Menschen waren, die was repräsentiert haben, was man als anachronistisch begriffen hat, abserviert werden sollten, nicht? Und sozusagen, also dieser Impuls, also sozusagen das Aufmucken gegen das vermeintlich Überholte, ohne genauer zu bestimmen, was das eigentlich ist, hat es überhaupt erst ermöglicht, dass man gar nicht, dass am Ende tatsächlich gar nicht mehr realisiert wurde, was diese Menschen, also Adorno, Horkheimer, für eine Biografie hatten und wie die das erfahren mussten, was wieder gegen sie vorgegangen worden ist, nämlich wirklich als eine Wiederholung fast von dem, was schon mal passiert ist. Nicht? Also da ist Horkheimer übrigens sehr viel beater in seinem Urteil gewesen als Adorno und zum Teil fast hellsichtiger, möchte man sagen, in den Notizen und so, die man vor allem so den nachgelassenen Notizen finden sich da sehr klare Aussagen, gerade in Bezug auf diese Thematik.
Also was du sagst, ist so, es gibt sozusagen dieses Bedürfnis nach einer Bewegung, egal welche.
Ja. Also das, was... Ja, auch eine Art Jugendbewegung eigentlich.
Genau, das, genau. Und das sogar gibt es ja auch diese Kontinuität, das ist ja das, was Hannah Arendt beim Fall Eichmann so diagnostiziert hat, dass Eichmann im Grunde genommen die ganze Nazi-Nomenklatur da drumherum, es war ihm eigentlich scheißegal. Das Wichtigste war für ihn, es gibt eine Bewegung und da will er dabei sein.
Ja. Und genau dafür ist ja Hannah Arendt dann auch angefeindet worden. Dass sie sozusagen mit dem berühmten Begriff oder dem Terminus von der Banalität des Bösen darauf hingewiesen hat, dass es nicht darauf ankommt, irgendwelche exponierten Köpfe verantwortlich zu machen für diesen mit Dantina zu sprechen, Zivilisationsbruch, oder Hannah Arendt hat das gesagt, für die absolute Sphäre, die Sphäre der absoluten Amoralität, sondern dass es ein systemisches Problem ist. Und das kannst du jetzt zurückspiegeln auf die 68er, die ein vollkommen personalistisches Verständnis von Kapitalismus gehabt haben. Es gab weder bei Dutsch, bei Kral, gab es am Anfang, er hat das völlig fallen gelassen, es gab einfach keine elaborierte Analyse dessen, wie Kapitalismus funktioniert. Die haben doch die kritische Theorie nicht zur Kenntnis genommen, die haben doch die Dialektik der Aufklärung, so sehr sie raufgedruckt wurde, nicht gelesen. Dann hätten sie lesen können, hätten sie über sich selber lesen können, was Adorno in dem meines Erachtens wichtigsten Kapitel über die parthische Projektion schreibt. Das heißt, wie Antisemitismus funktioniert. Da hätte sich nämlich Dutschke wiedergefunden. Genau darin. Und genauso wenig gab es, dann in den K-Gruppen fing man an, dann, als alles mehr oder weniger vorbei war, wie du es ja richtig beschreibst, dann halt Max-Seminare und Lektüren zum Unternehmen. Aber am Anfang gab es den Fetisch der Aktion, das ist eine ganz altdeutsche, aus dem deutschen Idealismus stammende Vorstellung, der Tathandlung. Ja?
das Subjekt verwirkt sich als politisches in der Tat, das kommt von Fichte her. Das sind die reaktionärsten Traditionen, die da ob willentlich oder einfach nur unwillentlich reaktiviert werden. Ich würde behaupten, dass Dutschke, auch wenn ich jetzt hier als großer Niedermacher gleich aus dem Saal gepfiffen werde, dass Dutschke an die reaktionärsten romantisch-deutschen Traditionen anschließt. Das ist Thornvater Jade, das ist Fichte, so sind diese Leute. Und genau da müsste er auch seinen Begriff von Deutschland wiederfinden. Der hatte im Grunde genommen ein Ziel, das war die Wiedervereinigung. Und das ist ja nun auch aufgearbeitet worden und ist ja auch unwiderlegbar so, dass du bringst dieses wunderbare Zitat von Dutschke angesprochen darauf, welche Rolle denn für ihn der Holocaust spielt. Er sagte, ach, da will ich nicht drüber reden, nicht drüber nachdenken, das ist so negativ. Ich denke, das ist ein unfassbares Zitat, aber es sagt eigentlich fast.
Er sagt,
in dieser Hinsicht fast alles.
Er sagt, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt, dann hat man keine Energie mehr für die Revolution.
Okay, und bevor wir jetzt dann gleich die Kontinuitäten vielleicht auch ein bisschen näher an die heutige Zeit ranbringen, weil da geht es ja auch sehr viel drum in dem Buch, vielleicht mal an das Publikum. Ich glaube, hier hatte ich schon mal eine Frage.
Ja, also Jürgen, du hast meine Frage fast überflüssig gemacht. Ich hatte mich vor der Viertelstunde gemeldet. Und mir ist aufgefallen bei all den, also interessanten Thesen, die er vorgebracht hat, vor allem auch zur Kontinuitätsthese, dass ihr bei der Beschreibung der 68er in all ihrer Differenzierung, in ihren zwei Strömen, völlig ohne den Begriff Kapitalismus ausgekommen seid. Ist euch das aufgefallen? War das bewusst? Also, und Jürgen bringt ihn jetzt gerade, weil er sagt, naja, Dutschke und Antikapitalismus. Das bringt uns doch auf einen weiteren Punkt bei dieser Kontinuitätsthese. Also Reinhard Kühl, Professor in Marburg, der Anfang der 70er Jahre gesagt hat, Formen bürgerlicher Herrschaft, das ist einmal Faschismus und das ist zum Zweiten die bürgerliche kapitalistische Demokratie. Das kann man doch nicht sozusagen, wenn man über die 68er spricht, auch in der Differenzierung vernachlässigen, dass es hier vor allem um die Frontstellung gegen den, ich nenne es mal so platt, den Kapitalismus ging, vor allem auch in der bundesdeutschen Kontinuität oder Historie. Das heißt, mir war das sehr elaboriert und sehr profund, aber in Teilen zu sehr 68er-Bashing. Denn alle, wie wir hier sitzen, und ich würde das mal für uns in Anspruch nehmen, geht es doch vor allem dann auch heute, wenn wir versuchen, Anschlüsse zu kriegen an die 68er-Bewegung, darum, wo können wir anschließen, wenn es darum geht, antikapitalistisch entweder zu theoretisieren, was ich total wichtig finde, oder aber auch zu agitieren gegen den heutigen, real existierenden Kapitalismus, wie wir ihn hier haben. Wie seht ihr das?
Also ich bin ja direkt angesprochen, vielleicht sage ich zwei Sätze, ich gehe dann aber gleich weiter und rede nicht so lange wie eben schon. Du hast vollkommen recht, natürlich, es geht mir überhaupt nicht um ein 68er-Bashing, es geht mir nur darum, dass wir nach 50 Jahren ein differenzierteres Bild davon haben sollten. Ich bin sozusagen so weit wie möglich überhaupt davon entfernt, jetzt da drauf zu kloppen, darum geht es mir nicht. Nur wenn ich Interesse an historischer Erkenntnis habe, muss ich diese Dinge zur Kenntnis nehmen. Das ist ja genau mein Einwand gewesen, dass die Exponenten der 68er-Bewegung keinerlei Begriff von kapitalistischer Vergesellschaftung hatten. Sie hatten befreiungsnationalistische Obsessionen, von daher dieses völlig unreflektierte Verhältnis zur PLO und zu anderen, zu Schlechtern in aller Welt, Schlechter in Afrika, zu Idi Amin ist genannt worden, man könnte eine Reihe anderer, die sind verehrt worden unter dem Diktum Befreiungsnationalismus als linke Utopisten. Diese Verblendung konnte sich nur einstellen durch dieses Defizit an kapitalismustheoretischer, ich nenne es mal altmodisch, Bildung, weil mir jetzt gerade ein besseres Wort einfällt. Das ist ja das, was ich den Leuten zum Vorwurf mache. Es gibt diese Unterströmung, die akademische der 68er-Bewegung, ohne die wir nie hier so sitzen würden und so diskutieren würden. Also alles, was ich auch akademisch hier in Frankfurt gelernt habe, kommt natürlich auch aus dieser Zeit. Und da könnte ich jetzt eine Menge von Namen nennen. Aber wir reden ja sozusagen über den aktivistischen Teil, weil es geht hier ja auch dann in der Folge um die RAF und um die rot-grüne Koalition und was die sozusagen an der Oberfläche der sichtbaren Politik macht. Dass die 68er natürlich eine eminente Bedeutung haben, dass sie diese Dinge überhaupt auf Lehrpläne gebracht haben. Bis 68 ist natürlich kein Marx gelesen worden. Ja, vielleicht hier und da mal sozusagen unter den entsprechenden Auspizien von bürgerlichen Nationalökonomen. Das ist vollkommen richtig. Also hier geht es nicht um ein Bashing dieser Zeitenwende, wie es die einen nennen, oder dieses Modernisierungsschubes oder dieses Aufbruchs oder dieses Generationenkonflikts, wenn man einfach mit Karl Mannheim auch sagen, dass es einfach an der Tagesordnung war, dass da jetzt was passiert. Nein, natürlich hat man da eine Menge gelernt. Das war damit nicht gemeint. Nur der Ansatz war ja, sich diese Exponenten mal rauszugucken, wo sie sich hin entwickelt haben. Und das spielt natürlich die RAF auch eine Rolle. Da müsste man natürlich auch nochmal dahin kommen, warum sich dann wieder... Du zitierst den Stefan aus ab und zu, ich weiß nicht, ob du dich mit dem auch unterhalten hast, aber Austhese ist ja, kann man drüber schreiben, ich stelle jetzt nur mal in den Raum, dass die RAF nicht vom dass die RAF tatsächlich aus dem Zentrum vor allem der Berliner Fraktion der Studentenbewegung gekommen ist. Biografisch ist das ziemlich einleuchtend, das hat mir der Kotjewitz auch ziemlich detailliert erzählt, aber du begründest das ja auch, das würde mich jetzt an dem Punkt interessieren, begründest du ja auch mit Dutschke selber, dass der sozusagen das Stadtguerilla-Konzept quasi dem vor die Füße gelegt hat und gesagt hat, da muss es weitergehen, weil wir einen Punkt erreicht haben, wo wir mit Demonstrationen und eben mit symbolischen Aktionen nichts mehr erreichen. So habe ich dich zumindest verstanden in dem Buch.
Ja, das ist richtig. Und die Gretchenfrage ist natürlich, was passieren wäre, wenn Dutschke nicht am grünen Donnerstag 68 erschossen worden wäre, sondern wenn er weitergemacht hätte. Ist wirklich interessant. Also ich kann es nicht antworten, aber es gibt Zeichen dafür, dass er an diesem bewaffneten Kampf teilgenommen hätte, denke ich. Also natürlich Spekulation, aber er hat diesen ersten Schritte genommen Richtung Gewalt. Und es kann gut sein, dass er dann mitgemacht hätte. Wo er dann genau die Grenze gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber bis April 68 war er eine der Leute, die dafür argumentiert haben, Gewalt zu benutzen. Ziemlich eindeutig. Es gibt diese Geschichte, die ich erzähle in dem Buch, wo er diesen Sprengstoff von dem italienischen Verleger Feltrinelli angenommen hat und dann im Kinderwagen mit seinem 6 Monate altes Kind da oben auch im Sprengstoff in eine konspirative Wohnung transportiert hat. Also Wahnsinn.
Vielleicht noch ganz kurz zum Kapitalismus nochmal. Ich würde dir vollkommen zustimmen. Es gab da sozusagen außerhalb des akademischen Sphäre eigentlich keinen irgendwie reflektierten Begriff von Kapitalismus, geschweige denn von Kapitalismuskritik. Und genau deswegen ist auch nicht gesehen worden, was in der kritischen Theorie gerade auch von Horkheimer sehr früh eigentlich benannt worden ist, nämlich dass der Nationalsozialismus ja selbst eine antikapitalistische Selbstbefreiung des Volkes war, sozusagen. Also dieses antikapitalistische Moment vom Nationalsozialismus wurde ausgeblendet zugunsten von irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass es sich hier um eine Verschwörung des Kapitals gegen das Volk oder was gehandelt habe. Und da liegt eigentlich schon, also dass man das nicht gesehen hat, bedingt dann gewissermaßen auch, dass man selber sich ein Kapitalismuskritik auf die Fahnen geschrieben hatte, davon zum Teil kaum noch so richtig zu unterscheiden war. Und die andere Seite ist auch noch, was man nicht ganz vergessen sollte, obwohl das die Protagonisten sicherlich großteils gar nicht beabsichtigt haben, dass natürlich in gewisser Weise die 68er-Bewegung sozusagen die Kapitalisierung, also gerade im Kulturbereich, extrem beförderlich, also die ganze moderne Kulturmarkt wäre nicht entstanden ohne die. Nicht? Das sind eigentlich die Ursprünge des Kulturmarketings, ist das. Ne? So. Ja.
Ja, ohne das jetzt als zu großem Widerspruch. Zum Beispiel habe ich in Teilen des Gesprächs gefragt, warum eigentlich Götz Arni nicht hier sitzt, der ja in seinem Buch Unser Kampf ganz ähnliche Dinge beschreibt, wie ihr das in dem Gespräch getan habt. Und das ist ja auch nicht falsch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Differenz zu so einer Beschreibung der 68er zu Ali in der Bewertung, was das eigentlich heißt, dass man diese Bewegung in ihren faschistischen Zügen beschreiben kann, wie man das, was das eigentlich bedeutet. Und Ali benutzt dann immer gerne öffentlich, ich glaube in dem Buch macht er das nicht, mit einer kindischen Freude ein äußerst beschissenes Wortspiel, weil er dann immer da sagt, die mussten was ausschwitzen. Und er unterstellt dann, also der spitzt sozusagen diesen, hier für dieser Begriff Psychodrama, der spitzt das halt irgendwie auch als so einen familiären Konflikt zu und unterstellt dabei aber eben so eine therapeutische, kathartische Wirkung des Ganzen. Und das würde ich irgendwie bezweifeln, dass man das mit dieser Beschreibung, dieser Bewegung anfängt. Und vielleicht könntet ihr irgendwie kurz anhand dieses beschissenen Wortspiels ausschwitzen, eure Differenz zu dem, was Ali macht, beschreiben.
Das kann ich also von meiner Seite ganz klar sagen, weil ich habe das ja selber schon gemerkt, dass die Richtung meiner Wortmeldungen oder meiner Äußerungen hier Anlass dazu geben könnte, dass ich hier jetzt die 68er in Grund und Boden reden wollte, um Gottes Willen. Um es mal plakativ zu sagen, die 68er waren mir einfach nicht links genug. Ja? Und darum geht es. Und wenn ich zum Beispiel einen Text wie von Adorno in den soziologischen Schriften lese, zur Klassentheorie, so irgendwie, also das ist relativ einfach, dann ist Adorno einfach der konsequente orthodoxe Marxist gewesen. Und nicht der großbürgerliche Schriftsteller oder Essayist, als der 1968 in Berlin niedergemacht wurde, als er den Vortrag über Schindlers Iphigenie halten wollte. Also das, was dort an Protest organisiert wurde, an Selbstgefälligen, war kleinbürgerlicher als sozusagen die Gegner es ihnen hätten unterstellen können oder was sie selber ihren Gegnern hätten unterstellen können. Darum geht es mir. Die Hauptfiguren, um es nochmal zu sagen, haben Marx nicht ernst genommen, und es wird ja auch zitiert, Marx ist veraltet, das ist alles Quatsch, ihre kritische Theorie ist also sophisticated Bullshit, das ist alles nicht up to date, damit kann man nicht auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Und dieser theorielose, narzisstische, in gewisser Weise übersteigerte Kleinbürgerhabitus ist das, was mir furchtbar auf den Geist geht und was eben korrespondiert mit ganz unzweifelbar massiven antisemitischen Grundierungen. Das ist meine Kritik. Nicht, dass es die 68er gab, um Gottes Willen. Es hätte sie viel konsequenter, fundierter und viel linker geben müssen. Also diese Bewegung war viel weniger links, um es jetzt nochmal so plakativ zu sagen, wie in der Rückschau einem das erscheint. Dieses ganze Götz-Ali-Ge Quatsche interessiert mich nicht. Und wie gesagt, es interessiert mich auch nicht, ob Gudrun Enslin zu einer Heroine dieser Art geworden ist, weil sie aus einem protestantisch-pietistischen Haushalt gekommen ist. Das habe ich alles bei Stefan Aust und sonstigen Kameraden und Quatschköpfen oft genug gesehen. Das interessiert mich nicht. Ja. Mich interessieren die Milieus, die soziologischen Zusammenhänge und die politische Theoriebildung, die einfach nicht stattgefunden hat, dort, wo es relevant war, wenn es zur politischen Aktion übergeht. Und es ist ja vollkommen klar, dass man sich auch heute fragt, welche Form von Widerstand, und dann heißt es tatsächlich politisch widerständiger Praxis, wäre denn angemessen? Und wie kann ich sie begründen? Und da kann man natürlich zu Occupy und so weiter hingucken und sich auffragen, warum da NPD-Leute teilweise rumgelatscht sind. Das sind die Fragen, die sich mir in dem Zusammenhang stellen. Und es geht nicht um ein generelles Abrechnen mit dem 68er, im Gegenteil, die würde ich in jederlei Hinsicht als notwendig verteidigen. Und der Fundus an theoretischen Einsichten, der in dieser Zeit entstanden ist, an den Universitäten, wäre natürlich nie ohne die 68er und ohne diesen Bruch entstanden. dann wären die Universitäten nicht umgekrempelt worden. Da gab es ja diesen massiven Generationenwechsel, diesen Schnitt mit den Universitätsneugründungen, mit den neuen Instituten, mit den neuen Lehrplänen und so weiter. Ohne das hätten wir niemals Marx gelesen und niemals Freud gelesen und wären wir niemals auf die literarische Avantgarde hingewiesen worden. Das muss man sich mal gucken. Man muss sich mal Lehrpläne angucken bis dahin, was da gelehrt wurde, zum Beispiel in der Germanistik. Da war aber Mörike Schluss. Naja, Stefan George vielleicht noch. Ja? Also von daher hoffe ich, dass das als Klarstellung hilfreich war.
Vielleicht, danke Jürgen. Vielleicht ist es jetzt noch ganz hilfreich, weil es wäre ganz gut, wenn wir uns auch mal so ein bisschen noch dem zweiten Teil des Buches nähern, der ja mehr mit den neueren bundesrepublikanischen linken Bewegungen sich zu tun hat. Und da würde ich gerne mal zwei Dinge, Stichworte aufgreifen, die jetzt gerade viel genannt waren. Das eine ist ganz klar, die 68er wurde jetzt in einem bestimmten Zusammenhang oder in einem bestimmten, aber auf eine bestimmte Bewegung vor allem eben halt übergestülpt. Und Jürgen hat es gerade gesagt, eben halt, er findet die 68er, über die wir jetzt eigentlich als 68er gerade geredet haben, aufgrund ihrer Neigung zur Opferrolle, aufgrund ihrer Neigung eben halt zum blinden Aktionismus, viel kleinbürgerlicher oder viel bürgerlicher, wie andere ihnen vielleicht immer unterstellt haben, sie wären es, oder wie sie sich selber unterstellt hatten, sie wären es. Aber es gab ja dann in den 70er Jahren die Entstehung einer ganz anderen Bewegung, jedenfalls charakterisierst sie du, Hans, als eine ganz andere Bewegung, die du explizit als bürgerliche Bewegung bezeichnest, und das ist die Grüne Bewegung. Und die Grüne Bewegung hat, beschreibst du in deinem Buch, wie ich finde, sehr schön, hat zunächst mal eigentlich gar nichts zu tun gehabt mit den 68ern, über die wir hier bisher geredet haben. Das waren Ökoaktivisten, da ging es um Anti-Atom, da ging es um die Umwelt. Und sie kamen nach deiner Charakterisierung immerhin tatsächlich aus einem ganz bürgerlichen Milieu. Im Verlauf der Geschichte war es dann eher so, nachdem die 68er, von denen wir gerade die ganze Zeit geredet haben, sich aufgesplittert haben, die einen im Guerillasumpf beendet sind, die anderen als Taxifahrer und Bibliothekar irgendwo ihr Dasein fristeten hier in Frankfurt in der Nähe von der Uni, so wie bei Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. In dem Moment sind die massenhaft zu dieser Bewegung übergelaufen. Jutta Dittfurt hat irgendwann gesagt, sie haben sie eigentlich gehijackt. Deswegen für mich feindliche Übernahme, genau. Wer sind denn jetzt die 68er? Weil wir müssen noch konstatieren, dass diese Bewegung, diese grüne Bewegung, diese Umweltbewegung, was später grün wurde, wo später die Rupolarisierung und die Latimagiatisierung der Welt daraus entstanden ist, die hat ja unsere Lebenswirklichkeit mindestens genauso verändert. Und ich denke, dass viele auch zu dieser Bewegung eigentlich sagen, das sind die eigentlichen 68er.
Ja, du hast es ganz gut beschrieben. Also das waren aus meiner Sicht zwei ganz verschiedene Bewegungen in allen Hinsichten. Also die Umweltbewegung war jüngere Leute als die 68er, auch ältere Leute, ganz verschiedene Herkunft und so weiter, also ganz andere Vorstellungen als die 68er. Ich glaube, Jutta Dittfurt hat recht, wenn sie sagt, es war eine feindliche Übernahme von Leuten wie Fischer. Ihm war, denke ich, die ganze Zeit, als er Minister war, die Umwelt ziemlich wurscht. Egal. Ja. Das war nicht sein Schwerpunkt. Ja, und zum Beispiel hat er nie an der Friedensbewegung teilgenommen. Das war eher, also von Schröder und Fischer war das eher eigentlich Schröder als Fischer. Was dann aber passiert ist, ist, dass, weil, ich meine, es gab diese Umweltbewegung, die dann Anfang der 80er in eine Partei verwandelt hat. Und weil eben die Leute, die aus dieser linken Szene, also aus diesen K-Gruppen und aus der APO und aus diesen Gruppen wie Revolutionärer Kampf hier in Frankfurt, weil die eben viel mehr politische Erfahrung hatte, als die Leute, die viel später an der Umweltbewegung teilgenommen haben, waren sie einfach geschickter und haben dann diese Bewegung übernommen. Und die Leute, die dann später an der Macht waren, wie Fischer, ich meine, die waren überwiegend Leute aus diesem Teil der Bewegung. Dazu muss man auch sagen, in der Umweltbewegung am Anfang gab es auch Leute, die eher von rechts kamen, auch so nationale deutsch-nationale Vorstellungen hatten. Es gibt diese berühmte Geschichte von dem Bundestagsabgeordneten Werner Vogel, eine der diese erste Kohorte von grünen Abgeordneten 83 war, der älteste Bundestagsabgeordnete gewesen wäre und dürfte deswegen den ersten Rede halten im Bundestag, also in der ersten Sitzung des Bundestags 83, bis es dann plötzlich rauskam, dass er an der Wannsee-Konferenz teilgenommen hat, musste dann zurücktreten. Und das eben ein Grüner. Also wirklich erstaunlich. Das heißt also, diese grüne Partei war eine sehr gemischte Bewegung, eine sehr gemischte Partei, die Leute aus der APO-Szene und aus den K-Gruppen haben es dann ein bisschen übernommen. Und,
warum? War es reiner Opportunismus? Bei Dutschke zum Beispiel, als er langsam wieder ab und zu mal vorbeigeschaut hat in der Bundesrepublik, hat er mit großem Begeisterung wiederum die Bewegung als Bewegung wahrgenommen.
Genau, das zweite APO. Aber auch für ihn hat die Umwelt nicht so eine große Rolle gespielt, glaube ich. Er, ähnlich wie Fischer, denke ich. Also bei Dutschke bin ich nicht sicher, aber ich glaube, es ist ähnlich, also dass er im Grunde genommen eine Gelegenheit gesehen hat. Plötzlich ist diese Bewegung da. Also eine richtige Bewegung, also eine Massenbewegung, viel größer als die Studentenbewegung in den 60ern. Plötzlich gibt es die Möglichkeit, wirklich Macht zu bekommen. Und das war für auf jeden Fall für Fischer, wahrscheinlich auch für Dutschke der Anreiz, glaube ich.
Also ich würde doch... Dieser Begriff der feindlichen Übernahme erinnert schon wieder, finde ich, so ein bisschen an diese Gedankenfigur, dass da jemand von außen kommt und eine an sich gute Bewegung korrumpiert oder so. Das mag vielleicht institutionell in gewisser Weise zugetroffen haben, aber ich finde, es wäre schon wichtiger, eben diese auch nochmal hervorzuheben, dass es auch bei den Grünen und auch in der Friedensbewegung Kontinuitäten gibt bis ins Dritte Reich. Nicht? Also die Nazis haben ihre... Ja. Eliminierungs-, antisemitische Auslöschungspolitik als Friedenspolitik bezeichnet. Ja. Das war in ihren Augen eine Weltfriedenspolitik, die Auslöschung der Juden. Ja. Und übrigens auch Umweltschutz. Nicht? Also bis in die ganze Metaphorik hinein waren die Nazis ja gerade in ihrer antisemitischen Praxis Naturschützer. Ja. So, und nicht, das kann man, das erstreckt sich dann ein bisschen, so personell kann man das auch nachvollziehen, eben an Gestalten wie Baldur Springmann oder Mechtersheimer oder so, genau. Bei denen man nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt Nazis sind oder Ökos.
Genau.
Und dieser Begriff des Friedens, auf den sich die deutsche Friedensbewegung berufen hat, hat ja auch nichts mit Kant oder so zu tun, sondern ist wirklich ein genuin deutscher Begriff von Frieden, nicht, der heute noch mitspringt, wenn man positiv diesen unangenehmen Begriff Befriedung benutzt. Und ich glaube, das hat, dass sozusagen dann die 68er, dass das dann abgelöst wurde durch diese tatsächlich viel populäreren Öko- und Friedensbewegung, hat natürlich einerseits mit dem offensichtlichen Scheitern sozusagen dieses aktivistischen und Praxisanspruchs der 68er-Bewegung zu tun und dann auch mit dem, damit, dass das dann ersetzt worden ist, obwohl ich gar nicht sicher bin, ob das nur ein Bruch ist. Es gab ja in Teilen der 68er-Bewegung, die eher so auf Alltagskultur abzielten und so auch schon so einen gewissermaßen lebensreformerischen Impuls, der dann eigentlich mündet in die Öko- und die Friedensbewegung zum Teil. Trotzdem, also die Öko- und die Friedensbewegung haben eben dann ein ganz anderes Verständnis von Politik, was gar nicht mehr darauf was in der 68er-Bewegung tatsächlich teilweise ja noch vorhanden war, auf den Wunsch zielt, jetzt was zu verändern, damit man besser lebt, sondern im Grunde genommen so eine intergenerationelle Zukunftsplanung. Nicht? Wir müssen jetzt verzichten, wirklich auf alles verzichten, uns alles versagen und so, damit unsere Kindeskinder es besser haben. Also eine Mischung aus apokalyptischem Denken und also protestantischer Zwangsaskese, die dem Volk auferlegt wird, die dann hin zu solchen Dingen dann geht, zur Mülltrennung und all diesen Dingen oder bitte aufrunden, ist das neu, die neueste Variante davon, also solche schwachsinnigen Dinge führt, die auch nur in Deutschland überhaupt so eine Massenbasis bekommen können. Nicht? Und das scheint mir tatsächlich, also dem gegenüber müsste man die 68er-Bewegung in weiten Teilen tatsächlich verteidigen, dass es da noch ging um ein besseres Leben jetzt und nicht um Denken in Generationen und Übergenerationen und so weiter. Und das ist aber ja auch propagiert von nicht, also der Bestseller, der in den Schulen immer noch zu meiner Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, war Gudrun Pausewang, Die Wolken, nicht? Ein Buch, was wirklich Millionen Kinder wahrscheinlich verängstigt hat. Ein widerliches Buch, in dem auch diese ganze Nazi-Metaphorik und so kahle Schädel und so weiter ganz massiv auftaucht, wo sie auch den Vorwort selbst den Begriff des Ökozids prägt. Und die ist auch, nicht, also hat auch biografischen Zusammenhang mit vertriebenen deutschnationale Familie und so weiter. Nicht, das sind genau diese Großväter und Großmütter der echten Deutschen, die dann sozusagen so als Erneuerer dann wieder auftauchen und als Propagandisten von dieser Öko-Bewegung. Und insofern würde ich sagen, also Teile der 68er-Bewegung führen da schon hin. Also gerade dieser Zug, den es durchaus gab, auch zu so einem fast schon Privatismus, würde ich fast sagen, also trotz der Parole, das Private ist politisch, also die Vorstellung, man kann in der konkreten Lebenspraxis das alles besser machen, dann ändert sich auch die Gesellschaft. Das ist, also dieser Idealismus, der mündet eigentlich bruchlos in der Öko-Bewegung.
Und diese Romantik, von dem Jürgen gesprochen hat in Bezug auf Dütschke, das gibt es auch bei den
Da muss man jetzt aber an der Stelle in der Tat auch einen Anschluss an Markus, für den Dutschke stimmt das ganz genau. Das war ja ein Protestant, also aus dem Heiligenkalender entnommen. Da muss man jetzt mal die Fraktion der 68er stärkstens loben, die also den massiven Einsatz von Drogen und Dinge, diese lebensverschönernden Dinge nicht nur propagiert haben, sondern das auch gelebt haben. Das ist ja ein Zug an den 68er,
sehr angenehm. Ja, also im Grunde genommen Dütschke gegen Kunstelmann.
Richtig, und dann hat man halt den Kunstelmann auf der anderen Seite, der ja, muss wirklich ein furchtbares Wort nicht haben will. Ja,
Entschuldigung. Nein. Also, ich muss jetzt nochmal drauf
zurückkommen. Achso, da kann ich, Entschuldigung, ein Buch empfehlen, von Bonny Baumann. Der Christoph Meuler hat von der Jungen Welt, der Redakteur von der Jungen Welt, hat mit ihm so eine Art Autobiografie gemacht. Auch steckt auch voll mit Verschwörungstheorien und richtig, aber wenigstens sympathischer Irrsinn, der Drogen befeuert einfach. Auch das ist vielleicht ein Punkt. Der Bonny Baumann bei aller Wirrnis und aller Kaputtheit auch, der ist ja heute noch ein gnadenloser Drogennehmer in allerlei Hinsicht. Ich ziehe den Hut, ob sie wirklich gut ist, weiß ich nicht, eher, was ich höre, nicht. Aber er hat wenigstens, um jetzt mal einen. Er verfügt wenigstens über Selbstironie. Und das ist ein Zug, der mir dann doch sehr sympathisch ist und der einigen Figuren, die wir heute schon öfter genannt haben, tatsächlich von Grund auf fehlt.
Entschuldigung. Naja, das ist prima. Aber die Frage nochmal jetzt in die Richtung, wer hat denn jetzt am 29. Parteitag dem Joschka Fischer die Farbbeutel ans Ohr geworfen. Waren das jetzt die Linien der 68er, die über Fischer und Kohn-Wende teilgecheckt in die grüne Bewegung eingedrungen sind und da ihren Guerillakampf, aber natürlich dann nicht mehr Fischer selber, aber das verliert sich ja auch im Laufe des Marsches durch die Institutionen, aber andere eben halt durch fortgesetzt haben, oder waren es tatsächlich mehr die bürgerliche protestantische Öko-Bewegung, die sich da, oder die Pazifismusbewegung, der, wie Magnus gesagt hat, die deutsche, im deutschen Sinne Befriedungsbewegung, die sich dort gegen Joschka Fischer gestellt hat. Und sein, das du ja vorher sehr kritisiert hast, Jürgen, sein Begriff von Bezug auf Auschwitz, also seine Idee von sich auf Auschwitz beziehen, eben halt auch niedergeworfen hat, sozusagen. Wer war das jetzt?
Also ich kann, das weiß ich nicht, aber weil du mich jetzt direkt ansprichst, also ich mache dem Fischer in der Tat genau das zum Vorwurf. Er kommt mir viel zu gut weg in deinem Buch, weil er ist ja der Antagonist von Schröder, der diese ganze, diesen ganzen Bedeutungshof von deutschem Sonderweg und so weiter wieder ins Spiel gebracht hat. Und du beschreibst Fischer als jemanden, der tatsächlich konsequent, so habe ich es zumindest verstanden, die Erfahrung Holocaust, das heißt die Erfahrung, das historische Wissen um den Holocaust, konsequent zu Leitlinien seiner Außenpolitik gemacht hat. Und der Vorwurf an ihn damals war ja, und den halte ich für vollkommen gerechtfertigt, dass er genau dieselbe Instrumentalisierung des Holocaust vorgenommen hat, wie es in einer anderen Akzentuierung 30 Jahre vorher geschehen ist im Zusammenhang mit der Palästina-Frage und dem Sechstagekrieg. Und das kann, diese Frage, die du direkt stellst, kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie die Fraktionierungen da verlaufen sind, aus welcher, also die mir sehr sympathischen Leute, die es in den Grünen mal gegeben hat, Ebermann, Tramper, Dittfurt, die können es nicht mehr gewesen sein. Wer da noch aus welcher Ecke kam, ich kann es schlicht und ergreifend nicht beantworten. Nur, das vielleicht aus meiner Sicht nochmal Interesse halber, warum der bei dir so gut wegkommt, das würde ich dann in dem Zusammenhang gerne nochmal weitergeben.
Also ich denke, du hast einigermaßen recht, dass das, und das versuche ich auch in dem Buch zu so darzustellen, dass, dass dieser implizite Vergleich Kosovo mit Auschwitz in 99 im Grunde genommen das war sozusagen den Endpunkt dieser Strategie, die die 68er geführt haben seit den 60ern. Es fing an mit Vietnam mit Auschwitz zu vergleichen, dann ganz schnell Israel, also israelische Politik mit dem Dritten Reich zu vergleichen, und dann überall in der Welt und schließlich Milosevic, ethnische Säuberung im Balkan mit Auschwitz. Wo ich ihn verteidigen würde, ist in zwei Hinsichten. Also erstens, ich denke, bei dieser Frage kommt es sehr auf die kommt es darauf an, genau wie man das ausdrückt. Aber the devil is in the detail, wie man auf Englisch sagt. Und wie er das 99 gemacht hat, war nicht mehr wie man das in den 60ern oder in den 70ern gemacht hat. Er hat nicht gesagt, ich versuche ein zweites Auschwitz zu verhindern. Was er gesagt hat, war, als er angegriffen wurde, als Kriegstreiber, hat er gesagt, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Das ist ein bisschen anders, denke ich. Ist nicht ganz, also natürlich ist da irgendwo ein Vergleich mit Auschwitz, klar. Aber es ist nicht ganz so einfach. Zweitens denke ich, was die Politik selbst angeht, denke ich, hat er die richtige Entscheidung getroffen, aus meiner Sicht. Und dann sind wir jetzt bei einer Diskussion über deutsche Außenpolitik und der Balkan und andere Themen. Aber der Ansatz von Schröder war zu sagen, Auschwitz darf man nie mit nie mit irgendwas anders zu vergleichen. Und das darf nicht die deutsche Außenpolitik beeinflussen. Das ist aus meiner Sicht der falsche, die falsche Lehre oder der falsche Ansatz. Man kann darüber streiten, wie genau Auschwitz und die NS-Vergangenheit die deutsche Außenpolitik beeinflussen sollte. Und ob da vielleicht Fischer ein Stück zu weit gegangen ist und alles Mögliche. Aber der wesentliche Unterschied zwischen dem Ansatz, zwischen den Ansätzen von Schröder und Fischer, die ich versuche da zu beschreiben, ist auf der einen Seite Schröder, der sagt, diese Kapitel der deutschen Geschichte, also im Grunde genommen der Gedanke eines Schlussstrichs, dass er sagt, das ist nicht mehr relevant für die deutsche Außenpolitik. Das ist einzigartig. Deswegen kann man es nicht mit einem anderen Ereignis irgendwo in der Welt vergleichen. Das heißt also, es kann nie die deutsche Außenpolitik beeinflussen. Wogegen Fischer sagt, gerade wir Deutschen, also eigentlich geht er weiter, dass er sagt, alle in der Welt. Aber es fängt an mit, gerade wir Deutschen müssen Lehren aus der Geschichte ziehen. Und das muss die deutsche Außenpolitik beeinflussen. Und dann ist man bei dieser Debatte nie wieder Krieg gegen nie wieder Auschwitz, im Grunde genommen. Und bei Kosovo und auch bei anderen Fragen, und das ist jetzt wieder ein Thema bei dieser ganzen Debatte über Iran zum Beispiel und das Verhältnis Deutschlands zu Israel, kommt man wieder zu dieser Spannung zwischen diesen zwei Prinzipien. Und das halte ich für richtig, dass man in Deutschland diese Debatte führt. Und ich würde sogar sagen, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass in den letzten Jahrzehnt, dass diese Debatten nicht mehr so geführt wie damals zur Zeit vom Kosovo-Krieg. Dass es im Nachhinein ein bisschen wie der Höhepunkt aussieht, wo man wirklich diese zwei Prinzipien debattiert hat. Jetzt habe ich den Eindruck, dass Auschwitz gar nicht mehr relevant ist für die deutsche Außenpolitik. Und das halte ich für falsch.
Wenn ich das kurz, also das finde ich, kann man wirklich nicht vergleichen. Die Serben haben nie gedroht, Israel zu vernichten, im Gegensatz zum Iran. Also der Vergleich der Drohungen, die vom Iran ausgehen mit dem Nationalsozialismus, ist ja sowohl historisch, wenn man sich die Zusammenarbeit, Kollaborationen, die es da zum Teil gegeben hat, viel früher schon zwischen den arabischen Kultursphäre und den Nazis anschaut, wie auch in dem, was ganz konkret der Iran verlautbart, irgendwie durchaus legitimer als jetzt ein x-beliebiges Ereignis, was irgendwo anders stattfindet und sich dazu gar nicht ins Verhältnis setzt, mit Auschwitz zu vergleichen. Also ich finde, man muss was du jetzt dagegen überstellst, diese Argumentationen von Schröder und Fischer sind doch im Grunde genommen zwei verschiedene Formen der Rationalisierung und eigentlich Tilgung der Erinnerung an Auschwitz. Also einmal eine abstrakte Singularität zu behaupten, indem man sagt, das darf man mit gar nichts vergleichen, das ist einzigartig, das ist natürlich eine Neutralisierung, das ist ja klar. Auf der anderen Seite aber das zu instrumentalisieren und zu einem Argument zu machen für einen Krieg in einem ganz anderen Zusammenhang, übrigens eben gegen genau die Gruppe, gegen die Deutschen schon mal in den Krieg gezogen sind, also in gewisser Weise auch eine deutsche Kriegshandlung eigentlich zu wiederholen und jetzt mit dem guten Argument nie wieder Auschwitz im Hinterhalt sozusagen, nicht? Das ist genauso eine Instrumentalisierung. Vielleicht ist das in gewisser Weise die modernere Instrumentalisierung, zu sagen, wir haben unsere Geschichte aufgearbeitet und sind deswegen legitimiert, sozusagen gerade weil wir Auschwitz, weil wir schuld daran sind und daraus gelernt haben, irgendwie die Welt darüber zu belehren, was gut und was schlecht ist. Nicht, das ist ja auch so unappetitlich bei diesem Fischer-Zitat, dass er sagt, ich habe gelernt. Nicht, also dass er sich da so als Oberschüler aufspreizt und nicht etwa sagt, das ist jetzt ein Impuls oder ein Urteil von mir, das muss verhindert werden oder so, sondern sozusagen. Und so, aber das betrifft, finde ich, eine ganz wichtige Frage, nämlich die Frage, welchen universellen Gehalt sozusagen dieses Nie-Wieder-Auschwitz hat, nicht? Und es ist sicherlich ein Fehler, wie das viele immer noch glauben, anzunehmen, dass Geschichte sich einfach wiederholt und dass jetzt sozusagen also die Neonazis, die es hier gibt oder so, die Nazis von morgen sind und gegen die muss man kämpfen und gegen was anderes. Wenn es eine Wiederholung gibt, dann auf eine andere Weise. Aber warum in einer bestimmten geschichtlichen Konstellation sich das in dieser Weise eben zu wiederholen droht und warum nicht, muss eben genau bestimmt werden. Und dafür führt, finde ich, diese Geschichte mit dem Kosovo überhaupt nicht weiter, weil da einfach nicht durch die Grundlage fehlt.
Aber das hat, also weder Fischer noch ich habe gesagt, die Geschichte wiederholt sich. Ich habe nur gesagt, und ich glaube, Fischer hat auch nur gesagt, die deutsche Geschichte, der Dritte Reich, hat eine gewisse Relevanz für ein Problem, das wir heute lösen müssen. Das war es, oder?
Ja, aber die Konsequenz von Herrn Fischer wäre doch gewesen, 1999 zu sagen, so, wir sind jetzt an der Regierung und jetzt stehen wir vor der Frage, bombardiert die NATO ohne UN-Mandat einen souveränen Staat, nämlich Jugoslawien? Dann hätte ich als Herr Fischer mich hinstellen müssen und sagen, nein, wir tun es nicht. Vor allem aus dem Grund, weil wir, die Bundesrepublik Deutschland, diejenigen gewesen sind, die mit der Anerkennung von Slowenien und Kroatien 1991 diesen Krieg maßgeblich entfesselt haben. Das ist ja nun heute historisch unstrittig, dass der Genscher damals diesen Alleingang der Anerkennung gemacht hat und damit diesen Konflikt auf dem Balkan erst so angefeuert hat, dass er sich in dieser Weise entwickelt hat. Das ist eine obszöne Instrumentalisierung von Auschwitz, die aber in das historische Gesamtbild passt, der parlamentarischen Linken in der Geschichte, nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch der Weimarer Republik und auch des Kaiserreiches in Ansätzen schon, wenn es darum ging, die Schweinereien durchzusetzen, die an der sozusagen welthistorisch an der Tagesordnung sind, haben die Bürgerlichen und haben die Rechten immer die Sozis vorgeschickt und die haben die Schweinereien dann exekutiert, damit sie hinterher weiter ihr Geschäft erledigen konnten. Und genau das ist 1999 mit der rot-grünen Regierung passiert. Das war kein Schritt in eine sozusagen rationalere Form von Außenpolitik, sondern das ist wirklich für mich der Bruchpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Denn wenn es einen Konsequenz aus Auschwitz bezogen auf die Außenpolitik hätte geben müssen, dann doch der, dass ich keine deutschen Bomber in die Luft schicke, um das Land zu bombardieren, das die Deutschen im Zweiten Weltkrieg schon mal platt gemacht haben. Also da muss ich sagen, diese Wolte in der Argumentation erschließt mir bis heute nicht und ich weigere mich auch schlicht und strebt das nachzuvollziehen.
Das ist der sogenannte Kohl-Doktrin.
Ja. Und da war Kohl linker als die rot-grüne Regierung. Das muss man leider mal sagen. Dass der Kohl hat ganz entschieden gesagt, keine deutschen Truppen in einem Auslandseinsatz. Ende aus. Und wenn ich einen Peter Struck höre und sage, die deutsche Freiheit oder was weiß ich, wird eine Hindukusch verteidigen, dann ist das eine Art zivilisierte Hundenrede und nichts anderes.
Es kommt natürlich darauf an, wie man links definiert, aber also, darum geht es also für mich gar nicht, ob das links oder rechts ist, sondern ich frage mich, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Ich meine, es rechtfertigt es nicht, wenn man sagt, es ist links. Also es gibt zwei Fragen. Also einmal, ob die Entscheidung, ob die militärische Intervention von NATO in Kosovo richtig war oder nicht. Und dann zweitens die Frage, ob es richtig war, für deutsche Politiker wie Fischer Auschwitz zu erwähnen, um die deutsche Beteiligung daran und die Intervention überhaupt zu rechtfertigen. Bei der ersten Frage, ob es richtig war oder nicht, wenn ich euch beide richtig verstanden habe, sagt ihr, es war nicht richtig, aber dann muss ich sofort fragen, was hätte man anders machen sollen? Also argumentiert ihr, dass Deutschland hätte einfach nicht daran teilnehmen sollen und dass den anderen Bündnismitglieder einfach überlassen? Oder argumentiert ihr, dass niemand hätte da eingreifen sollen?
Und du argumentierst ja dann auch wieder mit Auschwitz. Du sagst ja, der Grund, weswegen Deutschland nicht teilnehmen hätte sollen,
genau,
war
Instrumentalisierung.
Nicht Auschwitz, nein, aber war...
Ich habe gesagt, wenn man das Angriff kriegt. Nein, ich habe gesagt, wenn man das Argument hätte einsetzen, unbedingt hätte benutzen wollen, dann, okay, dann wäre für ihn halbwegs noch nachvollziehbar gewesen zu sagen, aus dem Grund und so weiter.
Wollen wir mal kurz einen, vielleicht ans Publikum fragen?
Ja.
Ja, da hinten gibt es eine Meldung. Ich muss mal gucken, ob das jetzt geht mit der Länge.
Ja, danke erstmal an euch auch für die Polemik, das Aufklärung bester Art, also nehmt euch ja nicht so zurück. Aber es gibt einen Punkt, und vor allem das Verhältnis von sowohl von den Grünen als auch von der 68er-Bewegung, wenn man das in Verbindung bringt, einfach nur beleuchten will, der, glaube ich, ganz wichtig ist, und der Magnus hat den Punkt schon angesprochen, dass das Verhältnis quasi von politischer Bewegung zu dem, was Volk ist, also in positiver wie in negativer Diktion. Und bei den 68ern war es ja mehr oder weniger so, dass sie letztendlich enttäuscht waren, dass die Deutschen nicht mitgemacht haben.
Ja.
Und man hat es sich die ganze Zeit gewünscht und deswegen braucht man die dritte Welt, weil da haben sie Leute halt mitgezogen. Und dass wir das in Deutschland nicht gern gesehen hätten, dass also quasi von letztendlich deutschnationalen angestacheltes Volk eingreift, ist klar. Insofern würde ich zum einen sagen, dass der Angriff auf Rudi Dutschke quasi eigentlich so der originäre Ausdruck erstmal der deutschen Arbeiterklasse war. Was aber auch zeigt, dass es halt nicht, wie ihr die ganze Zeit gesagt habt, quasi nur die Fortsetzung des Nationalsozialismus auf allen Seiten gab, sondern dass es da auch Differenzen gab. Was ich dann allerdings bei der Grünen-Bewegung nachher schon ganz anders sehe, wo irgendwie 500.000 Leute gegen die amerikanischen Besatzer mit Palitüchern irgendwie in Bonn auf dem Platz standen und die grüne Bewegung zu einer Massenbewegung einfach erhoben haben. Und da würde ich einfach noch mal ein bisschen, an dem Punkt mir ein bisschen mehr Differenzierung wünschen. Vielleicht könnt ihr euch da einfach noch mal zu äußern.
Also das würde ich auf jeden Fall, das stimmt sicher nicht. Also die, es gibt ja von Adorno auch diesen etwas leichtfertige Äußerung, die Studenten seien sozusagen die Juden der Gegenwart, was Horkheimer zum Beispiel nicht gesagt hätte, sowas. Ne? Aber das bezieht sich natürlich darauf, dass es tatsächlich ein extremes Ressentiment seitens der Bevölkerung gegen diese Leute gab. Das Problem scheint mir eben eher zu sein, dass die Protagonisten, wie Dutschke, sich im Grunde eigentlich, sei es auch gar nicht bewusst, gewünscht haben, das Ressentiment sozusagen so zu lenken, dass es nicht gegen sie selbst geht. Nicht? Also es ging nicht um die Aufhebung des Ressentiments und der Verhältnisse, die überhaupt solche Bürger konstituieren, sondern es ging um eine Umlenkung, um eine, des Ressentiments im Sinne von einer Massenmobilisierung, und das hat eben nicht funktioniert. Aber es gab tatsächlich noch dieses Missverhältnis. Nicht? Und das sehe ich tatsächlich auch so, dass das dann mit der Grünen und der Friedensbewegung eigentlich zunehmend in einem schlechten Sinne harmonisiert wurde. Nicht? Und das müsste man sich überlegen, wie das heute bei diesen unterschiedlichen sozialen Kämpfen, wie man immer so schön sagt, die es da im Moment gibt, eigentlich aussieht. Nicht? Wo ich, das habe ich ja schon mal angedeutet, das sehr auffällig finde, dass die Leute, die da protestieren, sich, wollte ich schon fast sagen, mehrheitlich eben selbst affirmativ als Bürger bezeichnen, ne? Als die besseren Bürger, die sozusagen eigentlich vorleben wollen, also zeigen wollen, dass sie eigentlich die besseren Staatsbürger sind, ne? Gegen den Staat. Und da, das ist tatsächlich eigentlich noch ein viel ausgeprägterer Konformismus und Autoritarismus nach innen auch, als es in dieser sehr tatsächlich noch widersprüchlichen Konstellation in den 60er, 70er Jahren war. Also das denke ich auch.
Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass es dir auch darum geht zu sagen, dass die grüne Bewegung einfach schon wegen ihrer schieren Masse einfach mit Fug und Recht oder mehr als eine wirkliche Bewegung bezeichnet werden kann und mehr als eine Bewegung, die irgendwie auch einen basisdemokratischen vielleicht Ausdruck hat? Oder habe ich dich ja, während die 68er wirklich tatsächlich extrem marginalisiert waren? Oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
Naja, also ich denke mal, die Grünen waren einfach die deutschere Bewegung. Also da gab es viel mehr Anknüpfungspunkte, die man, auf die man sich beziehen konnte. Wobei, und da würde ich mir auch, oder hoffe ich, dass ich mir recht geben würde, die 68er waren halt, du hast es so komplex genannt, da gab es halt auch einfach Teile, die waren wirklich anti-autoritär, die haben sich damit beschäftigt und bieten dadurch viel weniger Anknüpfungspunkte als die Grünen, die sofort, die in, ja, wo sich quasi dann verlorene Hippies und alte Nazis zusammenfinden, eine Partei gründen und total sich freuen, dass die CDU ihnen dann Tipps gibt, wie man im Bundestag mitregiert und letztendlich dann auch in den Krieg ziehen. Also das ist, ich glaube, dass da, also mich würde das Moment interessieren, was führt dazu, dass letztendlich die Grünen sich sowohl als Nachfolger sehen, der 68er, aber letztendlich die Bundesrepublik heute viel mehr prägen, als die Ideen der 68er sie getragen.
Also die Grünen heute sind ja maßgeblich für die totale Verspießerung dieser Gesellschaft zuständig. Hier in Frankfurt sehen wir das ja also wirklich am allerschönsten, aber im Norden, da kann man ja nicht mehr leben. auch Freiburg fällt hier, ja, um Gottes Willen. Also, aber ich meine, ich habe bei dir noch, ich will jetzt auch nicht mehr so lange reden, ich glaube, wir sind so an der Grenze, wo man es jetzt noch aushalten kann. Irgendwie, also ich will auch nichts abwürgen, um Gottes Willen. Aber die Friedensbewegung, damals Hofgartendemonstration, ich glaube, da hatte auch 500.000 oder 400.000. Das war natürlich auch eine unglaubliche Gemengelage aus unterschiedlichsten Leuten. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an den, was heißt erinnere mich, ich habe die Rede auf meinem Computer zu Hause von Willy Brandt damals. Ich meine, Willy Brandt war ein Nationalist, das ist ja ein glühender Antikommunist, das war ein verdienter Widerstandskämpfer. Es ist oft nicht so einfach, das alles, ja, man kann die Leute auch nicht immer auf ein Merkmal runterbrechen und sagen, so, das ist jetzt der Gute gewesen, das ist der Schlechte. Da hält der Brandt eine Rede gegen diesen Irrsinn dieser atomaren Hochrüstung, wohl wissen, dass er das nicht ausspricht, worum es eigentlich ging. Die Nachrüstung, und das ist ja nun heute unbestritten, hatte den Sinn und Zweck, bei aller Bedrohung, die durch Computerfehler und so weiter tatsächlich zur Auslöschung dieser Erde hätten führen können, die hatte den Zweck, die Sowjetunion in den Ostblock ökonomisch kaputt zu rüsten. Das war der einzige Sinn und Zweck dieser Nachrüstung. Das ganze Geschwafel über die SS-20-Bedrohung und so weiter und so fort, das können mir heute noch irgendwelche Leute aus sogenannten strategischen, militärischen Instituten erzählen. Das halte ich für Humbug. Nun waren da aber auch Leute mit ehrenwerten Motiven oder Leute, die einfach Angst hatten. Also das will ich auch nicht denunzieren. Nur trotzdem ist das verbindende Motiv natürlich auch das gewesen, wir müssen diesen amerikanischen Besatzer loswerden. Und diesem amerikanischen Besatzer haben wir immerhin die welthistorische Tat zu verdanken, dass sie zusammen mit der Sowjetunion dieses deutsche Volk, dieses überwiegend narzisstische Volk gezwungen haben, endlich mal zur Raison zu kommen und das Massenmorden zu beenden. Und das haben wir den Amerikanern zu verdanken. Und es gibt diesen amerikanischen Impuls, gegen den du zu Recht sehr, sehr dezent Einwände erhebst, der natürlich auch bis in diese Friedensbewegung prägend ist in beiden Schichten. Ja. Und deswegen macht es das für mich äußerst schwierig, Sympathien auch gegenüber den frühen Formen der Grünen zu entwickeln.
Mir geht es jetzt um einen anderen Punkt oder eine andere Frage, Irritation, vor allen Dingen bezüglich der Leitung von Herrn Roth. Und zwar haben Sie kritisiert, dass mit so leeren Begriffen hantiert wurde in dieser 68er-Bewegung, aber Sie haben jetzt ja gerade, also schon mehrmals in Ihren Beiträgen, dann so von links gesprochen, dass sie nicht links genug waren. Und also für mich ist überhaupt nicht klar, auf wen sich das genau beziehen soll oder auf was sich das beziehen soll. Es scheint mir so ein unbestimmtes Bedürfnis auch in diesem Raum bei manchen nur zu sein, irgendwie sowas, so einen guten Geist der Linken zu haben, der sich von all dem reingehalten hat. Und also soweit ich das überblicken kann, wüsste ich wirklich nicht, was das sein soll. Und es wurde, Sie hatten ja auch dieses Rätsel geäußert oder dieses Rätsel formuliert, warum der Dutschke sich immer noch so als linke Ikone so behaupten kann. Und ich finde, das ist auch gar kein Rätsel. Nicht, dass es trotz wegen seiner Schmetterreden ist, sondern gerade wegen seiner Schmetterreden. Und dass dieses autoritäre Bedürfnis in der Linken wirklich historisch so weit zurückzuverfolgen ist, Und das ist, also auch das, der Antisemitismus, den erlebten, ja nicht erst seit der Gründung Israels existiert. Also das, finde ich, sind so Sachen, die jetzt hier überhaupt noch nicht genannt wurden. Und das ist für mich das halt mal so irritiert ist, wenn dann irgendwo so diese Linke beschworen wird oder dass man das finden muss, wo man Anschluss finden kann. Also ich finde, das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, dass man rechnen muss mit vielen dieser Erscheinungen.
Das ganz kurz nur, da würde ich mich durchaus anschließen. Also ich finde es auch sehr fragwürdig, ich frage mich, ob nicht dieses Bedürfnis, sozusagen eine Linke sich vorzustellen, die gewissermaßen korrumpiert wurde durch solche Leute, aber eigentlich irgendwie was Besseres hätte werden können, nicht im Grunde genommen diese Fremdherrschaftsvorstellung, die ich am Anfang schon angesprochen habe, irgendwie so nach innen gewendet nochmal wiederholt, nicht? Also und das müsste man natürlich spezifisch in Bezug auf Deutschland fragen und vielleicht, um die Frage vielleicht nicht zu beantworten, aber richtig zu stellen, wäre es natürlich wichtig, sich zu überlegen, darüber wurde noch gar nicht heute gesprochen, welche Rolle in dieser Bewegung oder den verschiedenen Bewegungen, die angesprochen wurden, sagen wir mal erstmal ganz platt, der Individualismus überhaupt gespielt hat. Nicht? Also bei den Grünen und in der Friedens- und Öko-Bewegung scheint mir es klar zu sein, dass das eine strikt anti-individualistische Bewegung ist. In der 68er-Bewegung gibt es zumindest in Deutschland, würde ich sagen, so einen sehr truden Individualismus, der dann in solchen Umgestalten dann wiederum nicht umsonst wie Kunzelmann oder so sich ausgeprägt hat, die eigentlich eher irre waren und also extrem gefährliche Charaktere. Aber eine Verteidigung des Individuums, der individuellen Freiheit, auch des meinetwegen Eigenbrüdlertums oder des Nicht-Mitmachen-Wollens hat hierzulande ja gerade in der Linken eigentlich überhaupt keine Tradition. Nicht? Und das erscheint mir das Problem bei all diesen bewegungslinken Tendenzen bis heute zu sein. Es geht ums Mitmachen, habe ich jetzt letztens erst wieder gelesen, nicht? Der Slogan heißt die Mitmachrevolution, also ein Widerspruch in sich eigentlich. Also es wird in dem Bedürfnis, sozusagen eine Bewegung zu erzeugen, Menschen zu. Es ist eigentlich oftmals wirklich auch in den Zeitungen, für die ich hier selber arbeite, ziemlich unerträglich, wie oft mit diesem Wort der Mobilisierung um sich geworfen wird, ohne dass man sich überlegt, dass das aus dem Krieg, aus der Kriegsmetaphorik kommt. Nicht, also es geht immer um die Aufforderung zum Mitmachen. Das ist im Grunde genommen selbst ein autoritäres Bedürfnis und insofern müsste man eigentlich fragen, ob es überhaupt hierzulande je wirklich einen substanziellen Unterschied zwischen links und rechts gegeben hat oder ob nicht spätestens der Nationalsozialismus die Aufhebung dieses Gegensatzes auch war. Ne? Also jetzt mal ganz
Nein, aber das ist ja doch im historischen und im theoretischen Sinne nicht verkehrt. Ich meine, das ist ja doch die Frage, warum warum Adorno und Horkheimer die Dialektik der Aufklärung schreiben, weil sie vor der Tatsache stehen, des eklatanten Versagens der europäischen Arbeiter, und vor allem der deutschen Arbeiterklasse, auf die Marx und Engels alle ihre welthistorischen Hoffnungen gelegt haben. Aber die Frage nochmal aus meiner Sicht zu beantworten, ich habe vorher gesagt, ich kritisiere an den 68ern, dass sie mir nicht linksten noch gewesen sind. Das meine ich sozusagen in einem verkürzenden, plakativen Sinne, um ein Missverständnis, das möglicherweise entstanden sein könnte, aufzuräumen. Ich kann mich da auch nur an die Wortmeldung anschließen und ohne dass jetzt der Adorno hier zur heiligen Figur ausgerufen wird. Aber es gibt zwei für mich, nehme ich an, könnt ihr das teilen, zentrale Begriffe bei Adorno. Das eine ist die Kritik. Und Kritik / Aufklärung, das hat halt etwas mit historischem Wissen und mit zu tun. Und das andere ist der Begriff des Nicht-Identischen, des Nicht-Kollektivistischen, der Subordination. All das, also sozusagen Aufklärung im emphatischen Sinne, wenn man das sozusagen assoziiere ich mit dem Begriff von links und nicht irgendwelche kollektivistischen Mobilisierungsfantasien oder sonstigen Irrsinn. Den kann man bei der Eintracht im Stadion haben, aber den identifiziere ich nicht mit dem Begriff, den ich jetzt nicht mehr nenne, weil das zu etwas Schlimmes führt.
Dabei fällt mir auch ein, dass es, wenn man die Geschichte ganz am Anfang anfängt oder relativ weit vorne, erinnert mich an C.F. Sternhell, dass er in seinem Buch Faschistische Ideologie sehr deutlich beschreibt, wie auch in den Anfangsbewegungen der faschistischen Bewegungen, die Jahrhundertwende, wie dort sehr viele, wie dort dieses Thema des Frustration, dass es keine Bewegung gibt, in dem Fall war es die Internationale, in dem Fall war es die Frustration, dass die Welt nicht weltweit, nicht international in einer Revolution voranschreitet, da war es ja genau wiederum diese Frustration, ob das da keine Bewegung sei, die sehr viele Linke in die faschistischen ursprünglichen faschistischen Bewegungen getrieben hat. Und die, ja, Mussolini ist natürlich nur ein Beispiel davon von vielen. Okay. Wenn es jetzt habe ich jetzt irgendwas platt geredet?
Nein, du musst jetzt das Gleiche haben.
Vielleicht gibt es noch Fragen. Wenn es jetzt keine großen Fragen mehr gibt, ich weiß nicht, gibt es von eurer Seite noch Bedürfnis, dann würde ich mich nochmal bei den, allen Sixlern bedanken, die heute Abend mitgemacht haben, vor allem auch der Bea und dem Felix, die heute Abend mitgearbeitet haben, und vor allem möchte ich auch noch dem Kulturamt der Stadt Frankfurt danken, ohne deren Unterstützung dieser Abend heute nicht durchführbar gewesen wäre, oder kaum, oder anders, sagen wir mal so. Vielen Dank an euch, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, es hat gefallen. Deswegen bleibt noch mal hier, trinkt noch ein Bier und ja.